Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Ich bin Diego, der Host dieser Show, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wein verkauft wird dir präsentiert vom Beratungsring Weinwirtschaft, wo wir Weingütern helfen, ihre Produktionskosten zu berechnen und damit die Wertschöpfung einzelner Weine, einzelner Weinberge, einzelner Vertriebsaktionen auf den Prüfstein zu stellen, um damit den Betrieb so auszurichten, dass er den Überschuss bringt, der der Arbeit angemessen ist, die du und deine Familie und deine Mitarbeiter in das Weingut steckt. Mehr Infos unter beratungsring-weinwirtschaft.com. Dieser Podcast wird außerdem von seinen Sponsoren ermöglicht. Der erste Sponsor ist WeinPlus, eine Online-Plattform, die Hunderttausende Weinliebhaber, Gastronomen, Händler, Winzer und Dienstleister der Weinbranche zusammenbringt. Mit der Jahresmitgliedschaft, der sogenannten Business-Premium-Mitgliedschaft, kannst du beliebig viele Weine zur Verkostung einschicken, alles all-inclusive, und es gibt ein tolles Rahmenvertragsprogramm, die sogenannte WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Einkaufsvorteile, vergünstigte Tarife, Serviceverträge, alles Mögliche findest, vom Thema Verpackung über Versand bis hin zu Versicherung, Gläser und viele kleine Nischendienstleister für unterschiedliche Bedürfnisse eines Weinguts, zum Beispiel auch wir. Schau doch mal rein, WeinPlus Business Premium Vorteilswelt. Und dann ist da noch Amorim Kork, deren Produkt Korken natürlich für euch unerlässlich ist. Es ist eigentlich so das letzte önologische Verfahren, was man überhaupt noch einsetzen kann, bevor der Wein zum Kunden geht. Die Amorim-Korken findest du vor allem in den Flaschen von jedem ernstzunehmenden Sekthersteller. Da sind sie unangefochtener Marktführer. Und auch im Bereich der Mikrogranulatkorken gibt es ganz tolle neue Sachen, nämlich Korken, die mit einem geringeren Anteil an Verbundmaterial auskommen. Und das ist besonders für Betriebe interessant, deren Weine eben wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt herausstechen und auch deshalb gekauft werden. Wir sehen oft Mikrogranulatkorken da drin, die einen höheren Anteil Plastik haben, einen höheren Anteil Klebstoff haben, und da hat doch eigentlich keiner Bock drauf. Vor allem, wenn es eine Alternative gibt, die dann sogar auch noch günstiger im Einkauf ist und deren Veredelung du eigentlich jederzeit am Standort in Bingen besichtigen kannst. Was ich sehr empfehle, ich bin öfter mal da, es ist hochgradig faszinierend, wie das Finishing der Korken aussieht. Der Beratungsring Weinwirtschaft, WeinPlus und Amorim wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Episode. Hat's geregnet in Rheinhessen?
Ja, wir hatten jetzt am Wochenende unglücklicherweise auch unser Hoffest und es war immer wieder windig und regnerisch, aber die letzten Wochen hat sich auf jeden Fall der Regen, den wir gebraucht haben, eingestellt. Also im Wasserdefizit wie vor 2-3 Wochen sind wir im Moment nicht. Also wir müssen noch nicht beregnen, das ist schon sehr viel wert.
Ja, ich glaube, das letzte Mal, als wir telefoniert hatten, da warst du gerade sehr unsicher und hast gesagt, wenn das so weitergeht, muss ich 250 Hektar beregnen oder sowas. Ne?
Ja, klar. Also das Problem ist, in unserer Produktionsweise zählt jeder Liter, und vor allem in der aktuellen Situation müssen wir die Kontingente vollkriegen, und wenn da kein Regen kommt, ist alles sehr, sehr noch bescheidener, wie es eh schon ist.
Hm. Vor mir oder beziehungsweise auf der anderen Seite des Bildschirms sozusagen sitzt Thomas oder Tom Schäfer. Viele von Ihnen kennen ihn vielleicht als Vino-Tom oder kennen ihn eben auch als denjenigen, der nicht unsignifikante Mengen Fasswein in Rheinland-Pfalz produziert. Thomas, magst du uns mal deinen Betrieb vorstellen, bitte?
Ja, also unser Betrieb wurde 1975 von meinem Vater gegründet, damals noch als Flaschenweinbetrieb. Und er hat dann in den 90er Jahren mit 10 Hektar Flaschenwein gemerkt, dass er selbst jetzt nicht die Person ist, die Flaschenwein produziert. Und damals gab es bei uns sehr viel Hagel und Frost. Und mein Vater hat damals innerhalb von kurzer Zeit große Flächen aufgenommen und unser Betrieb ist so in dem Dornfelder-Hype der Mitte, Ende 90er Jahre groß geworden. Wir sind auch 98 dann ausgesiedelt, haben dann quasi eine Aussiedlung zwischen Herzheim und Osthofen gebaut, die quasi hauptsächlich mit Dornfelder bezahlt wurde. Und der Betrieb ist dann gewachsen auf 210, 220 Hektar. Ich habe den dann 2010 bin ich eingestiegen, 2012 habe ich die Leitung des Betriebs übernommen und sind quasi so wie alles gewachsen ist in den letzten Jahren gewachsen und bewirtschaften mittlerweile 450 Hektar in quasi zwischen Bingen, Mainz und Worms. Ist das bei dir im Raum oder ist das bei uns im...
Es ist 30 Meter von mir entfernt, absurderweise.
Irgendein Kind und eine Mutter, die mit dem spricht, und das Kind ist also ganz...
Ja.
Als würden sie mit mir reden. Also ich kann mich kaum konzentrieren.
Sorry. Ja. Ich warte, ist alles gut. Okay, ich habe eine Möglichkeit, nämlich ich setze mich nach drinnen. Okay, wir mussten kurz unterbrechen, weil eine vorbeilaufende Familie hier so viel Krach gemacht hat, dass der Tom sich nicht konzentrieren konnte. Du warst dabei, der Betrieb ist dann auf 450 Hektar hochgegangen und du bist seit jetzt mittlerweile 13, 14 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe, als Geschäftsführer im Betrieb mit dabei.
Ja, also wir sind 2000. 10 bin ich in Betrieb eingestiegen, seit 2012 habe ich einen Hut auf und wir sind dann immer weiter gewachsen. Hauptgrund ist einerseits, um überhaupt wirtschaftlich arbeiten zu können. Andererseits ist es so, dass hier halt ganz viele aufhören, die kleinen Betrieben gehen weg und sind jetzt mittlerweile bei 460, 470 Hektar, die wir fast verwirtschaften, machen nebenher noch ein bisschen Flaschenwein, machen da so 20.000 bis 30.000 Flaschen, aber das ist, hört sich jetzt doof an, aber das ist so Hobby. Da bräuchte ich noch zwei, drei andere Brüder oder Schwestern, die im Betrieb wären, um das noch professioneller aufzuziehen.
Wie alt warst du, als du in den Betrieb eingestiegen bist?
2010 war ich 24. Also ich habe quasi die klassische Winzerausbildung gemacht und anschließend Weinbau studiert. Im Nachhinein hätte ich vielleicht noch ein, zwei Jahre Ausland machen sollen, aber ich war damals so on fire, dass ich unbedingt den Betrieb wollte. Jetzt, 15 Jahre später, würde ich sagen, so ein Jahr noch Frankreich oder Italien wäre wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen.
Ja, wenn man einmal im Betrieb drin ist, dann lässt er dich nicht mehr raus, ne?
Da kommst gar nicht mehr raus. Also einmal drin, vor allem wenn man dann die Ideen hat und Sachen umsetzt und wenn man dann sagt, ich gehe jetzt nochmal ein Jahr, dann glaube ich, verliert man mehr Jahre, als man davor investiert hat, weil es geht ja dann doch wieder in den alten Trott.
Bist du ausgebildet als Winzer oder direkt ins Studium gegangen
Nee,
oder wie war dein Werdegang?
ich habe eine Ausbildung gemacht in Oppenheim, 2 Jahre. Und
Bei wem?
also das erste Jahr war ich im Weingut Schnell in Guntersblum, also quasi so genau das Gegenteil von uns, Gründungsmitglied von Ecowin, kleiner, schöner ökologischer Betrieb, bei dem ich so die Grundlagen gelernt habe. Für mich war es damals ganz wichtig, so der einzige Angestellte also zu sein und das komplette Jahr komplett mitzumachen. Und das zweite Jahr war ich im Weingut Ahnenhof in Osthofen. Das war dann relativ ein bisschen größerer Betrieb. Da war es sehr spannend, was ich so ein bisschen mein kleiner Sweet Spot ist, sind Süßweine zu produzieren. Das mache ich auch in meinem Flaschenwein sehr, sehr, sehr gerne und erfolgreich. Und der Weingut Ahnenhof in Osthofen war so damals vor 20 Jahren der Profi in Gestaltung von Süßweiden. Also der hatte das quasi über dann Abstoppen, über Kühlung mit möglichst wenig Schwefel, ohne Süßreserve, großartige Süßweine zu machen, was ich heute auch teilweise noch probiere.
Okay, also ich selber, ich komme aus auch der ähnlichen Weinbaustruktur, also ich sag mal kleine bis mittlere Flaschenweinbetriebe. Ich habe nie in einem richtigen Fassweinbetrieb gearbeitet. Ich kenne sie mittlerweile durchaus von innen, weil ich einige im Kundenkreis habe. Aber die Dimensionen, in denen ihr da unterwegs seid, die sind für Deutschland doch schon eher außergewöhnlich. Wie funktioniert ein solcher Betrieb? Und wie ist er aufgebaut?
Also es sind dann doch relativ flache Hierarchien. Es gibt mich quasi als Geschäftsführer, der quasi versucht, alles irgendwie im Blick zu haben und die Arbeiten zu verteilen und auch wenn irgendwas schief geht, immer so ein bisschen die Rettung zu sein. Ich erzähle es immer so, ich weiß nicht, wer Pulp Fiction den Film kennt. Da gibt es die Szene, wo die mit dem Auto fahren und aus Versehen die Geisel erschießen und dann kommt Mr. Schmidt und der macht nichts anderes, als immer zu sagen, wie sie jetzt den Mord, wie sagen wir, verschleiern und macht selbst eigentlich nichts, als immer nur die Anweisungen zu geben. Und das ist eigentlich mein Job. Bei mir geht es jetzt nicht um Mord, bei mir geht es eher mal, da ist der Traktor umgefallen, da geht die Spritze nicht mehr, da ist jetzt auf einmal Peronospora im Weinberg und ich bin halt die Person, die da in dem Moment einstreitet und andererseits bin ich die Person, die das Große und Ganze im Blick hat. Des Weiteren, die nächste Hierarchie ist dann quasi, wir haben mehrere längere angestellte Mitarbeiter, das sind mittlerweile 16 oder 17 Festangestellte, hauptsächlich Traktoristen, darunter aber auch Geselle und Lehrlinge und die haben quasi jeder seinen Bereich von Arbeiten, die er macht. Und dann gehen wir wieder ganz klassisch. Die unterste Stufe sind dann Saisonarbeiter, die mittlerweile aber auch nicht mehr als Saisonarbeiter beschäftigt sind, weil früher gab es das, aber da gehe ich wahrscheinlich zu ins Detail. Als Saisonarbeiter musste ja quasi im Ausland Hausmann sein oder Bauer oder arbeitslos, um das nachzuweisen, war mehr Aufwand, als es gebracht wird. Also die sind schon lohnsteuerpflichtig hier angestellt und führen auch Sozialversicherung ab. Und das ist so die untere Stufe, da sprechen wir von 40 bis 45 Leute, die dann die Handarbeiten machen. Das ist so der
Und
Aufbau vom Betrieb. Und wir haben dann quasi, früher unter meinem Vater lief das alles noch mit Karten ab. Also das heißt, morgens ist mein Vater zu den Mitarbeitern, hat ihnen eine Karte in die Hand gedrückt und da waren die Weinberge drauf, die sie jetzt heute spritzen oder wo sie Laub schneiden oder diese ausbessern. Und mittlerweile ist es so, dass wir alles mit einer App machen, die nennt sich Vinum Cloud. Das ist ein Programm aus der Pfalz. Das ist so ein bisschen wie früher bei den Simulationsspielen, so ein bisschen Command & Conquer-mäßig. Ich sehe alle Weinberge, die ich habe, und kann dann einteilen, wo welche Arbeiten zu machen sind, und sehe dann auch am Abend, wer wo war und was gemacht hat. Und unsere Mitarbeiter machen die App quasi über Tablets oder über Handys. Ansonsten würde man den Überblick nicht schaffen. Vor allem, wir haben über 1000 Parzellen, und die müssen ja, vor allem beim Pflanzenschutz ist es ja tödlich, wenn da einmal das Spritzen der Fläche ausfällt.
Ja, da kannst du ja dankbar sein, dass die Weinbaukartei bei euch zumindest mittlerweile digital ist, oder?
Ja, also ich kann da auch viele Geschichten
erzählen. Das Ding ist doch ausgedruckt, 2 Zentimeter bei euch, oder?
Ja, aber das Ausgedruckte findet ja nicht mehr statt. Also mittlerweile läuft das alles online. Wenn ich da gucke, was vor allem Baden und Württemberg, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich da gucke, was da gemacht wird mit der Weinbaukartei. Da können wir auch 1-2 Euro in die Hand nehmen, um das online hinzukriegen. Da muss man Rheinland-Pfalz sehr loben. Die machen das mittlerweile sehr professionell.
Es ist ein Träumchen, weil, guck mal, wir machen ja schlaggenaue Kostenrechnung bei uns im Beratungsring und wir lesen die Weinbaukarteien ein. In Rheinland-Pfalz, das ist ein solcher Luxus. In Baden-Württemberg, okay, du kannst anfragen, dann kriegst du sie zugestellt vom WBI oder von Weinsberg. Das geht dann schon. Ja, aber wenn ich zum Beispiel mit Franken oder so zu tun habe, da kriegst du noch nicht mal Excel-Exporte. Das existiert einfach nicht. Weil 2025 ist es nicht möglich, einen Excel-Export zu kriegen. Ja, ist einfach so krass. Und ja, ich meine, da sind halt auch durchaus Betriebe, die in 3-stelligen Hektarzahlen unterwegs sind. Ne? Das ist ein Pain, das kann ich dir sagen. Unfassbar. Aber gut, das soll nicht das Thema heute sein. Darüber hat sich die Branche, glaube ich, schon Jahre genug aufgeregt. Aber es ist nach wie vor immer wieder faszinierend. Tom, ich habe dich aus folgendem Grund eingeladen. Das eine ist, mich interessiert, wie ein Betrieb in deiner Größenordnung funktioniert. Und das andere ist, mich interessiert, welchen Blick du auf die Weinbranche hast. Weil vielleicht fangen wir sogar damit an und lernen zwischendurch einfach mehr über deinen Betrieb und deine Art, auch über Weinbau zu denken. Wir haben uns kennengelernt auf dem vorletzten, muss man jetzt sagen, Zukunftssymposium in Geisenheim. Da saßst du auf dem Podium, am Podium. Und hast über die Realität draußen am Markt gesprochen, als Fassweinproduzent, der eben mit anderen Preisen auch arbeiten und überleben kann als das normale Weingut. Und ich glaube, selbst für euch, wenn ich mir das im Moment so angucke, ist die Luft irgendwo dünner geworden. Jetzt spreche ich natürlich mit vielen Weingütern. Ganz viele sind dabei, sich gesund zu schrumpfen, weil die sagen, okay, irgendwie Überproduktion zu den Preisen, wie wir sie anbieten oder erlösen müssen, das bringt einfach gar nichts. Und es gibt auf der anderen Seite natürlich dann Betriebe, die sind auch auf der anderen Seite von dem Ganzen und kriegen Flächen angeboten. Und ich nehme mal an, dass du einer davon bist, weil man kennt dich ja in der Gegend irgendwie schon. Was siehst du, was gerade draußen im Weinbau abgeht?
Ich glaube, wir müssen mit dem Grundproblem anfangen. Also das Grundproblem ist, wir haben einen deutschen Markt für Wein, der schrumpft. Ich glaube, die letzten Zahlen vom DWI waren irgendwie 4% von 22 auf 23 weniger. Ich glaube, von 23 auf 24 wird noch dramatischer, aber ich glaube, das DWI hat da immer, wenn die Zahlen schlecht sind, lässt sich das DWI Zeit. Und das andere Riesenproblem ist ja nicht nur, dass der Markt kleiner wird, sondern dass wir als deutsche Weinproduzenten Riesenmengen am Markt verlieren. Also wir waren mal bei 45%, also um es einfach zu erklären, von 20 Flaschen, die in Deutschland getrunken werden, waren 9 Flaschen deutsch. Und die anderen sind aus dem Ausland gekommen und mittlerweile gehen wir unter 40%, das heißt, es sind von 20 Flaschen oder von 10 Flaschen sind noch 4 Flaschen deutsch. Und das ist ein Riesenproblem. Ein Winzer-Kollege hat vor 2-3 Wochen zu mir gesagt, und dieser Satz, glaube ich, stimmt, wenn jede zweite Flasche, die in Deutschland getrunken wäre, deutsch wäre, dann würde es im deutschen Weinbau gut gehen. Also es ist so, ihr hört sich jetzt nach wenig an, sind aber große Mengen, die da getrunken werden. Und die Leute trinken zwar weniger, trinken aber aufgrund der Inflation und ich glaube auch der Unsicherheit nach Corona und auch dem Ukraine-Krieg, trinken sie billiger und greifen dann auch gern, nicht mehr nach dem deutschen Wein, sondern am ausländischen Wein. Also wir haben beim deutschen Wein, der Hauptrückgang ist beim deutschen Wein und beim ausländischen Wein sind wir fast stabil. Die größten Gewinner im Markt sind, glaube ich, ich habe gestern Abend extra nochmal geguckt, sind Spanien und Italien. Also die drücken, weil sie in ihrem eigenen Land die Weine nicht abgesetzt kriegen, hier in den deutschen Markt rein. Dazu kommt auch, wir haben von der Alterspyramide ein Riesenproblem. Früher war das mal ein Tannenbaum, heute wird es immer mehr zum Trichter. Das heißt, oben die Alten oder alle über 60, wenn die viel Wein getrunken haben und auch früher noch die Kofferraumkunden waren, die im Betrieb gekommen sind, haben den Kofferraum voll gemacht, sterben weg oder trinken weniger und die Jüngeren haben einerseits das gesündere Bewusstsein, weniger Wein zu trinken. Andererseits haben wir auch Kulturen, die in unser Land reingekommen sind. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht werden. Also ich bin selbst, ich würde mich eher links einsehen, aber dass quasi die Kulturen, die in unser Land reingekommen sind, auch kein Alkohol trinken und der Traubensaftmarkt ist halt quasi so in einem Preisgleich, den können wir in Deutschland gar nicht produzieren, um da mitzuhalten. Das sind so vielleicht die Sachen, die einspielen, dass wir ein Problem haben, dass der Markt zusammengeht. Das nächste Problem, wenn ich zu weit ausschweife, ruf Stopp. Das nächste Problem, wir haben in Deutschland immer weniger Kellereien, die kaufen und haben jetzt einen ganz großen französischen Marktteilnehmer, der von den 10 größten Kellereien innerhalb der letzten 5 Jahre 3 aufgekauft hat. Ich hoffe, ich sage jetzt den Namen richtig. Das ist GCF. Ja, der Name ist GCF.
Roger de France, ne?
Ja, und die haben jetzt quasi die Hechtsheimer Weinkellerei aufgekauft, haben Langgut aufgekauft und haben Zimmermann und Gräf aufgekauft und ich glaube noch ein, zwei anderen Kellereien. Und die haben jetzt auch ganz viele Marktplätze von deutschen Weinen übernommen, wo dann, also das ist nicht offiziell, aber man merkt es dann doch eher französischer Wein steht. Also da ist auch, die haben quasi eher die Kellereien übernommen, um den deutschen Markt französischer Wein reinzubringen. Und dadurch ist der Markt in einer sehr schnellen Geschwindigkeit sehr schnell sterbend. Also wir waren
Also sie haben
irgendwie.
praktisch die Absatzmarken übernommen und füllen da jetzt ihren eigenen Wein rein.
Ja, also das offiziell nicht, aber wenn man dann im Supermarkt guckt und denkt, da hat doch letztes Jahr noch ein Dornfelder gestanden und da steht jetzt kein Dornfelder mehr. Also das ist jetzt quasi eher meine Blase, was ich sehe, aber man sieht es ja an der Absatzzahl. Und vor allem das Krasseste, unser Betrieb ist ja, wie vorhin schon gesagt, mit Dornfelder groß geworden. Ich habe letztes Jahr vom 23er Herbst die Weine noch ein Dornfelder mit dem Liter, mit dem Euro 10 verkauft. Jetzt wird der Dornfelder gar nicht oder mit 60 Cent gehandelt. Also wenn Sie es in anderen Branchen sieht, dass der Preis fast halbiert wird und es kann ja nicht sein, dass von heute auf morgen alle wieder, sorry, ich habe eben kurz eine WhatsApp angekriegt, dass von heute auf morgen alle sagen, wir trinken keinen Dornfelder mehr. Also da ist auch am Markt irgendwas künstlich passiert, aber das ist jetzt, bevor ich in die Schwurblerblase gehe, auf jeden Fall ist da, sind da ganz viele Sachen, die zusammenspielen und den Markt sehr kritisch machen. Und wir haben halt auch das Problem, dass ganz viele Weingüter dann auch nicht mehr die Kosten tragen können, weil wir haben eine riesen Kostensteigerung. Einerseits haben wir einen Mindestlohn, mit dem wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Also die anderen EU-Länder haben viel niedrigere Mindestlohne, teilweise Mindestlohn am Tag. Also wir in Deutschland, glaube ich, nur Luxemburg hat einen höheren Mindestlohn und wir gehen ja jetzt noch in eine weitere Richtung. Also ich bin kein Feind vom Mindestlohn, aber dann bräuchten wir auch Mindestpreise für landwirtschaftliche Güter oder wir bräuchten zumindest einen Mindestlohn für die ganze EU. Weil so wie wir es jetzt machen, ist es unfair. Und das ist ja auch bei den ganzen anderen Gütern. Also Düngerpreise steigen, Pflanzenmittelschutzpreise steigen. Wir haben teilweise Produkte, ich glaube, da gehe ich auch wieder ins Detail, Backpulver, der auf einmal kein Nährstoff mehr ist, sondern Pflanzenschutzmittel. Das sind
Das ist
alles
krass, das ist
Sachen.
jetzt dreimal teurer geworden oder sowas, ne?
Fünfmal.
Fünfmal,
Also, weil
ja.
jetzt nicht mehr einfach ein Nährstoff ist, sondern als Pflanzenschutzmittel gelistet ist. Und da hat quasi eine clevere Firma, das einfach sich sichern lassen in Deutschland und halt der Gesetzgeber macht's mit. Aber da kommen wir wieder ins nächste Thema, wie der Gesetzgeber mit uns umgeht, aber da können wir vielleicht später drauf eingehen. Also auf jeden Fall, die Kosten steigen elementar und unsere Absatzpreise fallen. Also wir haben im Schnitt irgendwie die Absatzpreise, wenn das Inflationsbereich nicht von 93, 94, habe ich im letzten Vortrag gehört, produzieren aber zu Bedingungen von 2025. Also das ist, der ganze Markt ist sehr toxisch und sterbend. Und man sagt dann immer, okay, wenn die Menge weniger wird oder quasi wie in Deutschland, von der Frau Dr. Losen gibt es das, die ja sagt, irgendwie ein Drittel der Fläche fällt in den nächsten 2 Jahren weg. Aber ich glaube nicht, dass das der heilige Gral ist, weil dann kommt der Wein ja einfach aus dem Ausland, weil die gleiche Problematik ist ja in Frankreich, Italien, Spanien, die produzieren, haben ja teilweise 7- bis 8-fache an Fläche wie wir und haben ja auch das gleiche Problem, dass die Leute weniger trinken. Also bei denen geht ja auch der Konsum krass zurück. Und bei uns ist er ja gar nicht so krass zurückgegangen, sondern einfach die Leute kaufen billiger. Also wir sind ja quasi von irgendwie von Anfang mal 20 Liter pro Kopf Wein im Jahr sind wir jetzt irgendwie bei 18,8 oder so. Das ist jetzt nicht Weltuntergangsszenarien. Es kommt halt einfach dazu, dass die Leute sich günstiger orientieren.
Okay, also du hast, um das erstmal vorauszusetzen, du hast bei mir die komplette Erlaubnis für volle Schwurblerblase und kompletten Rant, ja, weil das ist, ich erinnere mich jetzt dran, warum ich dich damals auch ins Interview geholt habe. Es fasziniert mich sehr, dir beim Denken zuzuhören, ja, wenn du über den Weinmarkt auseinander nimmst, weil man merkt echt, dass du dich sehr aus der Vogelperspektive mit Weinbau auseinandersetzt und das ist etwas, das begegnet mir nicht so oft. Ja, also ich habe oft damit zu tun, ich und mein Dorf und meine Gemarkung, okay, aber du bist einfach in anderen, wahrscheinlich auch geografisch einfach in anderen Denkweisen unterwegs und in der Konkurrenzsituation in anderen Denkweisen. Und das, was du dir an Überblick erarbeitet hast, ist extrem wertvoll zu hören. Also bitte nimm dir hier keine Zügel, ja. Das sei mal so gesagt, weil wir sitzen ja alle irgendwo im gleichen Boot. Du jetzt als Großbetrieb, aber eben auch die Kleinbetriebe, die ja im Fasswein tatsächlich auch mit Betrieben wie dir konkurrieren, komplett chancenlos sind eigentlich. Ja, also weil
Darf
sie
ich kurz zwei Sachen reinwerfen?
ja klar.
Also ich sehe absolut keinen einzigen deutschen Winzer, egal wer ist, als Konkurrenz von mir. Also wir machen den großen Fehler, hinzugehen und sagen, wir sind jetzt hier die Naturweinwinzer, wir sind hier die Öko-Winzer, wir sind jetzt die konventionellen Winzer, wir sind die Orange-Wein-Winzer, wir sind die Premium-VDP-Winzer. Dieser Weinmarkt ist so riesig, der ist so. Und es ist ein Piranha-Becken, dass wir eigentlich als deutsche Winzer zusammenstehen müssen. Und wir haben ja damals auch profitiert, wie hier in Rheinhessen, ich sage mal, Wittmann, Winter, 30 Acker, Keet, Manz, die Weingüter angefangen haben, Ende der 90er, Anfang der Nuller, Weine, gute Weine zu machen. Und Rheinhessen quasi aus dem Land der 1000 Hügel, 1000 Rebsorten, 1000 Geschmacksarten und kein Qualitätsverständnis. Ein Weinland gemacht hat, wo man jetzt sagen kann, wir gehören jetzt schon irgendwie zu den führenden Qualitätsanbauregionen in Deutschland und haben uns da einen Ruf erarbeitet. Da haben wir ja auch profitiert. Und die profitieren ja auch aus meiner Sicht von uns, weil wir ja quasi jeden Liter, den wir vom Markt wegnehmen, quasi auch erstmal aus dem Weg ist. Das muss man ja auch sehen. Wenn ich jetzt anfangen würde, meinen Betrieb komplett Premium aufzusetzen und hätte eine gute Vermarktung, hätten die ja auch ein Problem. Die Luft da oben, wenn die Flasche mehr wie 10 Euro kostet, da wartet ja niemand auf dich. Also die Kunden werden ja eher weniger. Das heißt, immer zu sagen, wir gehen jetzt alle hin in Deutschland und machen den 10-Euro-Wein, funktioniert ja nicht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, jetzt gehe ich noch in die nächste Blase. Nicht klar, den nächsten Gedankenweg ist, wenn wir anfangen, und wir haben es ja in der Medizin in Deutschland, ich glaube, so der Hauptpunkt, wo wir alles ausgesourced haben. Also wir hatten ja Riesenprobleme, ich habe drei Kinder, deshalb habe ich es gut mitgekriegt, und mein Schwiegervater ist ehemaliger Apotheker, dass auf einmal die Medikamente nicht mehr da waren. Es war kein Fiebersaft mehr da dieses Jahr, die letzten Jahre hat Antibiotika gefehlt, weil wir als Deutschland hingegangen sind und haben quasi die Produktion von Medizin ausgesourced. Und wir sind gerade auf einem guten Weg, das in der Landwirtschaft im Weinbau zu machen. Und Landwirtschaft würde ich jetzt wieder in die nächste Gedankenphase gehen. Aber wenn wir es vom Weinbau her sehen, die Sache, die wir uns jetzt fragen wollen, wir haben einen Bedarf für günstigen Wein. Ich sage mal, unter 5 Euro ist quasi irgendwie 70% vom Wein, der läuft. 80% vom Wein läuft über den Discounter und Supermarkt. Das heißt, wir haben eine gewisse Schicht von Leuten, die kein Doktor in Wein gemacht haben und die nicht in einer Weinregion wohnen, aber die gerne einen Wein trinken wollen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, wollen wir haben, dass wir das in Deutschland produzieren oder wollen wir es im Ausland produzieren? Wollen wir es outsourcen? Und die Frage ist, wollen wir in Deutschland den Wein produzieren und da einen Blick drauf haben und wissen, was mit dem Wein passiert? Oder EU, okay, da ist eine Regelung da, aber wenn der Wein aus Neuseeland, Südafrika, USA, Südamerika kommt, ich weiß nicht, was da Bio und was da nicht ist. Also der nächste Gedankenpunkt ist, die EU hat drei Kontrollstellen für den Rest der Welt, wo sie kontrolliert, ob Bio oder nicht Bio. Und das sind ja alles so Sachen, wo wir dann sagen, okay, wir machen es hier kompliziert über Mindestlohn, über die ganzen Auflagen, die wir haben, über Preise, die nicht mehr bezahlbar sind und sagen, wir tun den ganzen Billigsektor Weinproduktion outsourcen und sagen, okay, wir machen hier nur noch Premium. Dann sind es dann in Deutschland keine 100.000 Hektar mehr, nur noch 10.000 Hektar. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch von der Politik habe. Jetzt komme ich doch mal zu dem, was wir vorhin angerissen haben, das Problem mit der Politik. Wir haben eine Politik, ich würde es jetzt als ehemaliger Fußballer so sagen, wir haben 90 Minuten gespielt und die Politik sagt in der 60. Minute, ab jetzt zählen Kopfballtore doppelt. In der 70. Minute sagen sie ohne Abseits und in der 85. Minute sagen sie, letztes Tor entscheidet. Also wir tun im laufenden Prozess jedes Jahr die Regeln ändern. Also wir haben vor 2 Jahren einfach die EU-Subvention, für die Zuhörer zu erklären, wir kriegen ein Greening, dass wir die Flächen bewirtschaften von der EU. Und das wurde so umgebaut, dass es für meinen Betrieb, ohne dass ich irgendwas mitmachen kann, halbiert wurde. Also da sprechen wir von einer Summe. Wir waren irgendwann, was ich an meinem Betrieb, kann ja auch jeder im Internet nachgucken, was man da kriegt, mal 160.000 Euro gekriegt habe, kriege ich schon 80.000 Euro. Und das wurde aber nicht für lange Zeit geändert, sondern auf kurze Zeit. Dann hatten wir die ganze Nummer mit dem Agrardiesel. Das sind zwar bei mir auch nur 12.000, 13.000 Euro. Die wurden aber einfach halbiert, weil man die Politik nachts nicht mehr wusste, wie sie die Koalitionsverhandlungen machen, wo kriegen wir Geld her. Und das ist quasi geändert worden. Das sind aber alles so kleine Schnitte, die unserem Betrieb immer weggenommen werden. Und von der Politik wird andererseits aus dem Ausland ganz viel Wein reingeholt. Und wir kontrollieren unseren deutschen Wein ganz stark, was ich auch gut finde, wo ich auch dafür bin. Aber was da aus dem Ausland kommt und wie das produziert wird, unter welchen Bedingungen, interessiert kein Mensch. Und unsere Konkurrenz ist ja für als Fassweingut, ist, dass da auf einmal ein Südafrikaner steht oder ein Südamerikaner oder ich brauche keine Länder aufziehen, der kostet dann die Hälfte. Oder mein Lieblingsbeispiel ist der Wein im Penny, der heißt So Lecker, sieht aus, als wäre es ein deutscher Wein, Etikett, der Wein ist sogar gut gemacht, für, ich glaube, irgendwie 1,80 €, Sauvignon Blanc, kommt aber aus Rumänien. Aber ganz klein unten im Eck erkennt man dann, dass er aus Rumänien ist. Und mit dem muss ich dann konkurrieren. Für mich wäre es dann quasi bei der Preisfindung, die haben, günstiger, die Flasche zu kaufen, das Etikett abzumachen, meins draufzukleben, mal selbst zu produzieren. Also so ist ja der Markt. Also wir und die Politik, da der Weinbau auch so klein ist und wir sind von der Landwirtschaft nochmal so der kleinste Nenner, sind wir eigentlich für die Politik, meiner Meinung, und so geht es mir. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit anderen Winzern sprichst, im Endeffekt egal und ein Opfer, das man halt bringt.
Das sehe ich genauso. Also wir haben ja diese Situation, wir haben auch die Situation, dass die Weinbauverbände halt untereinander sich getrennt haben. Also wir sprechen nicht mit einer Stimme, genau wie du es gesagt hast. Also es ist ein absolutes Desaster. Und ich finde das sehr interessant, weil ganz viel, also entweder du hörst meinen Podcast regelmäßig oder wir haben uns sehr ähnliche Gedanken gemacht, weil vieles von dem, was du eben gesagt hast, habe ich mich auch schon ungefähr 30 Mal sagen hören hier in diesem Podcast, inklusive dem ganzen Thema Demografiewandel, dem Thema Bevölkerungswandel und wie du halt auch dich darauf umstellen musst als Betrieb, weil ich meine, das sind ja Realitäten, die gehen nicht weg. Ja, das fängt gerade an. Das fängt an, dass die Babyboomer alle in Rente gehen und das fängt auch an, dass die mit dem Sterben anfangen. Die sind jetzt 60 plus. Ja, und das sind halt Sachen, wenn man in seinem Leben noch nie einen Demografiebaum gesehen hast, okay, dann weißt du nicht, worüber du da redest. Aber was das bedeutet, ich meine, das ist ja im Grunde die gleiche Problematik wie mit unserer Rentenversorgung oder so. Ja, wir stehen vor einem hochgradig kollabierenden System. Und das sind die ersten Beben, die wir hier mitkriegen. Das ist noch nicht komplette Katastrophe. Das ist ja das Erschreckende daran. Ja. Was ich sehr interessant finde, und das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit öfter stelle, haben wir die beiden Schlüssel, die andere Länder für sich, oder die beiden Hebel, die andere Länder für sich genutzt haben? Und zwar, das eine ist zum Beispiel sowas wie in Südtirol, wo freiwillig die Fläche im Grunde halbiert wurde und dadurch der Preis eben auch signifikant stabilisiert. Ist das ein Weg, den wir in Deutschland gehen können, oder wird das einfach nicht funktionieren, weil jeder nur will, dass der Nachbar verzichtet? Das ist der eine. Ja, und der andere Schlüssel, den wir eventuell haben, schaffen wir es in irgendeiner Art und Weise, eine Nationalidentität aufzubauen, die sich an Deutschland als Weinbauland koppelt? Weil das ist ja das andere Faszinierende. Wir haben 100.000 fucking Hektar Weinbau. Ja, ich bin gerade in Bulgarien, die haben hier 28.000 Hektar. Glaub mal, dass die Bulgaren bulgarischen Wein trinken. Die Georgier trinken georgischen Wein. Alle Länder trinken ihren eigenen Wein, außer uns. Ja, siehst du in beiden Bereichen irgendeinen Hebel oder ist es einfach hoffnungslos?
Also der erste Bereich würde ich relativ schmerzfrei abbügeln. Wenn wir hier in Deutschland die Fläche halbieren, ist der Fassweinpreis, also über den, von dem ich ja lebe, identisch. Weil und der Premiumpreis bleibt gleich, weil die Premiumweingüter brauchen ihre Flächen nicht roden, oder die ist ja im Moment passiert. Ganz viele Flaschenweingüter haben das Modell früher gemacht, was ja leider nicht, oder was nicht mehr funktioniert. Die haben quasi im Endeffekt ausgebaut, was ging, und die guten Weine haben sie gefüllt und die schlechten Weine haben sie dann irgendwie im April oder Mai, oder die schlechten Weine oder die Weine, die sie nicht gebraucht haben, weil sie den Absatz nicht haben, auf dem Fassweinmarkt an die Kellereien verkauft. Das war ja quasi immer so. Die Praxis geht jetzt nicht mehr, weil die Kellereien kaufen quasi im Endeffekt das, was sie brauchen in der Ernte, dann vielleicht nochmal im Winter und dann ist Tuck. Also im Moment der Fassweinmarkt ist normalerweise um die Zeit jetzt im Mai, Juni, wurde zumindest noch irgendwann was gekauft, da passiert gerade gar nichts mehr. Also deshalb sind ja auch ganz viele Flaschenweingüter, die in den letzten Jahren einfach die Fläche, die sie nicht auf der Flasche vermarkten konnten, haben sie abgestoßen. Also wir haben, also ich habe auch genug Weingüter, die Flaschenwein machen, die an mich Fläche verpachtet haben. Also das ist ja auch so, ich habe meinen Mix von den Leuten, die, also ich habe über 300 Verpächter, und von den 300 Verpächter würde ich sagen, ist ein Drittel sind Selbstwinzer, ein Drittel waren mal Winzer und ein Drittel sind Erben von Winzer. So ist so ein bisschen mein Portfolio an den Leuten, die an mich Fläche verpachtet haben. Und ich glaube halt einfach, wenn wir anfangen zu roden wir quasi diesen Bereich, in dem ich mich ja auch bewege, und dann wird er einfach mit Ausländischen ersetzt. Also ich glaube, der Fassweinmarkt würde dadurch nicht besser werden. Also das ist so der eine, wenn wir anfangen zu roden, glaube ich nicht, dass wir eine Entspannung kriegen. Weil wir auch zu klein sind als deutscher Markt. Wenn da jemand was andere oder eine andere Theorie hat, höre ich es mir gerne an. Ich habe sie bisher noch nicht, außer wir müssen roden, der Markt entspannt sich, sehe ich nicht. Das andere ist, was ich schon seit Jahren sage, unser ehemaliger Verkehrsminister Wissing war ja mal in Rheinland-Pfalz Weinbauminister. Und als Weinbauminister ist er damals in Niederolm, gibt es hier in Rheinhessen die Weinbautage, die sind mittlerweile in Mainz, das ist so ein bisschen das größte Branchentreffen im Januar. Und der war damals am Podium und man kann über die FDP viel denken, aber was er da gesagt hat, fand ich sehr gut. Er hat gesagt, es gab mal die Frauenmilch. Jetzt greife ich jetzt sehr zurück, ich fasse es kurz. Die Frauenmilch war ein halbtrockener Wein, der quasi von 1900 bis tief in die 80er, vielleicht so 90er Jahre, so das Hauptexportgut von Deutschland war. Vielleicht zusammen mit der Zeller Schwarze Katz. Und die Liebfrauenmilch war ein halbtrockener Wein, der aus zwei Drittel Standardrebsorten, Müller-Thurgau, Riesling, Silvaner, noch irgendwas war. Und ein Drittel durfte er sein, was er wollte. Und war einfach ein süffiger, ich sag mal, Sundowner Wein, den man in die ganze Welt exportiert hat, hauptsächlich unter dem Namen Blue Nun. Und der ist sehr gut gelaufen, aber man hat es dann vergessen, irgendwie das Produkt modern zu machen. Wenn man dann auch Bilder gesehen hat, wie der im Ausland im Supermarkt gestanden hat, eingestaubt und mit Etiketten, da hätte ich mich vor 30 Jahren schon dafür geschämt, weil sie halt ausgesehen haben wie Photoshop Philipp macht ein Plakat. Einige kennen es vielleicht von Böhmermann. Andererseits ist halt das Produkt ausgelaufen und war auch nicht mehr so das Produkt, wo man sagen kann, das, so will man es in Deutschland zeigen. Und er hat damals gesagt, lass uns einen runden Tisch machen. Einerseits Bauernverbände, einerseits Kellereien, andererseits Genossenschaft. Und wir versuchen für Rheinland-Pfalz ein Produkt zu machen, wo man sagen kann, wie es die Champagne macht, wie es ein Barolo macht, wie es ein Prosecco macht. Ich greife da ins Regal und weiß, also Rebsorte wäre es wahrscheinlich Riesling, Dornfelder oder Müller-Thurgau gewesen und weiß, was ich drin habe. Wenn man heute in den Supermarkt geht oder heute gehen wir in Hamburg in den Rewe und kaufen mal einen Riesling Rheinhessen, da kannst du zwischen Kreisklasse und zweiter Bundesliga alles haben. Also das ist ja nicht definiert. Und wenn man dann sagen wird, wir machen ein Produkt, wie der die Idee hatte, und sagen, das muss bei der Qualitätsweinprüfung 2,5, 3 Punkte haben, muss mindestens 6 € kosten, muss so und so viel Restsüße haben, darf nur 100% Riesling drin sein, oder? Und wir machen da ein Produkt, was da ist, wo der Kunde weiß, ich kriege für einen Fünfer, für 6, 7 €, aber immer die gleichbleibende Qualität. Klar, Jahrgangsunterschiede geschmacklich, aber ich weiß, ich habe eine gute Qualität. Ein guter, das muss jetzt in dem neuen Weinsystem, wäre es halt einfach guter Gutswein. Und die haben sich damals an den Tisch gehockt, das ist schon über 10 Jahre her. Und nach zweimal Treffen haben sie es abgebrochen, weil sich alle drei Parteien absolut nicht einigen konnten. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Und jede Kellerei und jede Genossenschaft fährt ja eigene Schiene. Und wir fahren alle zusammen die Schiene des Todes. Also wir rennen ja eigentlich so ein bisschen lachend in die Kettensäge, sage ich immer ganz gern. Und es fehlt halt das Konzept. Und wir schaffen es nicht als deutsche Winzern und auch mit den Kellereien und Genossenschaften zu sagen, wir erfinden uns wieder neu, wie es ja da auch im Südtirol passiert ist oder in der Champagne, sondern wir fahren ja, jeder fährt 1000 Schiene, 1000 Rebsorten. Und aber zu sagen, ich gehe da irgendwo hin, der VDP schafft es, aber der VDP ist halt auch in einer ganz kleinen, also kleine Menge vom deutschen Wein, zu sagen, wenn der Adler drauf ist, habe ich eine gute Qualität. Wobei es da auch Ausnahmen gibt, aber ich sage mir im Groß zu 95%, wenn Adler drauf ist, habe ich einen guten Wein. Und das schaffen wir ansonsten nicht. Und da müssen wir halt auch sagen, wir setzen zusammen und probieren irgendwie eine Qualitätsstaffelung zu machen. Das hätten wir aber vor 10 Jahren schon machen müssen. Jetzt ist es so ein bisschen, wenn ich
Was,
auch
aber
mir
ist
denke.
die Lösung ist doch vom Prinzip so einfach. Riesling Cabbi. Wir haben die absolute Rieslingschwemme in Deutschland. Deutschland ist bekannt für Riesling. Alle feiern Cabbi ab, die einen guten Cabbi jemals getrunken haben. Also ich meine jetzt nicht Kabinett als Qualitätsstufe, sondern den Cabbi als Typ, ja. So seine, keine Ahnung, wie viel 20 bis 30
20
Gramm
Gramm.
Restzuckersäure gib ihm und wenig Alkohol. Ja, das ist doch geil. Das ist doch echt geil. Und wie viele Jungwinzer, weißt du, jeder, egal wo ich hinkomme, ob ich jetzt in Württemberg bin oder ob ich im Kraichgau rumdödel an der Mosel, jeder macht einen Cabbi. Ja, am Cabbi erkennst du, ob der Winzer was drauf hat. Das ist so einfach. Dieses Produkt ist vorhanden und wir haben eine gottverdammte Rieslingsschwemme in Deutschland.
Klar, das
Ja,
ist
das ist
einfach
so
da.
offensichtlich.
Ist wahrscheinlich richtig, wird sogar mit, und dann nimmst du halt eine geile, wie heißen sie, Media-Agenda oder irgendein gutes Marketing-Produkt, wo du halt sagst, okay, jetzt machen wir mal dick. Und die Supermärkte haben ja auch Bock drauf. Also das siehst du ja bei dem, wie heißt der, Joko und der, wer heißt der,
Glas.
Moritz, nee, Glas,
Nee,
sondern der
nee,
andere
nee,
Schauspieler,
Dings, die
Schweighöfer.
drei Freunde.
Und die haben ja mit der Juwel-Weingut ja die drei Freunde gemacht. Juwel ist ja raus, aber da haben die ja auch ein gutes Marketing gemacht. Und jeder hat gedacht, sind die Riesenweine von einer Winzerin. Und die konnte ja gar nicht die Menge produzieren, wenn er im Rewe gestanden hat. Aber es wurde ja dann quasi ein guter Wein oder ein Basic-Segment hochpreisig für Supermarktweine verkauft und hat funktioniert. Oder mein Lieblingszauberbrunnen ist der Jauchwein. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier im Podcast erzählen kann, aber ich sage mal, sind wir unter uns. Der Jauchwein war ja so, der hat ja das Otto Grafen Weingut übernommen und hat dann mit dem Aldi den Wein gemacht, hat dann ein Etikett gemalt. Und dann gab es einen Grundwein ohne Jahrgang, einfach nur weiß, ohne Rebsorte für, ich weiß es nicht, 6, 7 Euro. Und der Grundwein wird halt im Fass eingekauft für 40 bis 50 Cent. Und dann waren alle enttäuscht, dass es halt einfach ein Easy Drinking Wein war. Aber der Jauch hat da richtig Asche gemacht.
Das ist eine Gelddruckmaschine, klar.
Wenn der im Aldi nur mit einer Aktion drinsteht und der kauft den für 40, 50 Cent, der hat sich ja vom Aldi wahrscheinlich auch eine gute Marge für seinen Namen einhandeln lassen. Also da ist mir ja quasi, wenn du Ideen hast und kriegst die vermarktet, aber wir sind ja quasi so, mittlerweile hatten wir wie sagt man, das Modernste, was die Weinkellereien hatten, waren, wie wir unter Corona war ja, die Leute sind nicht nach Italien gereist, Riesenbedarf an Grauburgunder da. Wir hatten einen Hochpreis an Grauburgunder, wir waren fast bei 2 € der Liter im Fasswein. Und dann ist der Moment passiert, wo es nicht genug Grauburgunder da war. Und dann wurde einfach hingegangen und wurde der Grauburgunder mit Müller-Thurgau verschnitten und dann war auf einmal der Grauburgunderpreis wieder niedrig, weil im Supermarkt der Grauburgunder nicht mehr standen hat, sondern Grauburgunder Rivaner. Oder Grauburgunder Müller-Thurgau nicht, sondern man hat den feineren Namen genommen. Aber dann konnte man ja quasi mit 20 oder 30% Grauburgunder das Produkt und der Rest Müller-Thurgau, der günstig war, produzieren. Das war die letzte Idee der Kellereien, die sie da hatten. Damit haben sie Grauburgunderpreis kaputt gemacht und haben selbstverständlich wahrscheinlich wieder gut Geld verdient.
Wie ist
Aber
deine
wenn ich,
Vermarktungsstruktur? Verkaufst du an Großkellereien oder Kommissionäre oder wie
also
läuft das bei dir?
das Kommissionär-Thema ist fast gestorben. Wir haben noch hier in Rheinhessen vielleicht drei, vier Kommissionäre, die quasi für kleine Kellereien, für kleine Winzer kaufen. Aber ansonsten macht es ja in der heutigen Zeit, wenn ich kann jetzt sofort eine E-Mail schreiben oder telefonieren mit der Kellerei. Also der Kontakt ist da und vor allem bei meinen Mengen macht es ja überhaupt keinen Sinn, quasi über einen Kommissionär zu gehen. Also wir haben die Hauptstruktur ist quasi große Kellereien, eins, zwei, die von uns die Weine nehmen und dann haben wir noch ein paar kleineren Kellereien und haben auch dann ein paar Winzer, die bei uns Trauben kaufen, die selbst quasi nicht genug Flächen haben oder spezielle Rebsorten brauchen. Also wir haben vielleicht, um unser Rebsortenspiegel aufzuzeigen, wir haben von den 450 oder 60 Hektar im Ertrag, sind nur die Hälfte rot, die Hälfte weiß und ich habe 2012, 13 habe ich entschlossen, quasi alles, was weiter weg ist wie 10 Kilometer von unserem Hauptweingut, legen wir Piwi an und haben mittlerweile fast 100 Hektar Piwi, die meisten davon Solaris und Sauvignac und haben uns da auch spezialisiert, einerseits zur Federweiseproduktion, also wir können relativ in der ersten Augustwoche mit Solaris schon Federweise machen, wo die Preise dann auch wieder höher sind und haben uns auch dann spezialisiert im Ok Anfang Mitte Oktober dann auch zur Produktion von Beerenauslese, die wir dann ja quasi in Rheinland-Pfalz mit der Hand gelesen werden muss. Und haben dann auch quasi da beim Piwi-Bereich, das ist vielleicht auch ganz spannend, vielleicht mal kurz anzureisen, wir haben mit Vitifit, das ist von Neustadt ein Projekt, die hingehen und gucken, wie viel Stunden du pro Hektar und welche Kosten du pro Hektar hast im Vergleich von Piwi zu konventionell. Und haben dann in 2 Jahren, ich glaube, wir haben es 22 und 23 untersucht, haben wir jeweils im Schnitt 1000 Euro nur Pflanzenschutz mit weniger Durchfahrten und weniger Pflanzenschutzmittel eingespart im Vergleich zum konventionellen. Und sehe da auch stark die Zukunft. Also, weil wenn ich nirgendwo mehr einsparen kann, habe ich bei den Piwis zumindest einerseits die Kosten gehen runter, dadurch, dass ich weniger Durchfahrten habe, weniger Pflanzenschutz. Und auf der anderen Seite sind es auch Produkte, die in Zukunft, glaube ich, am Markt mit Kunden, die sich mit dem Produkt Wein beschäftigen, sehr interessant sein können. Wobei wir da auch ja in der vierten Generation Piwi-Rebsorten sind, die ja auch mittlerweile gut trinkbar sind und richtig Spaß machen, wenn man so einen Sauvignac sieht oder einen Sauvignon Cru.
Ja, nee, da stimme ich zu. Also da finde ich auch extrem interessant, dass ihr da so Vorreiter seid, weil ich meine, das ist ja 20%, mehr sogar als 20% der Betriebsfläche, über die du da sprichst.
Aber das ist jetzt Traurige, dass ich quasi als Hardcore-konventioneller Großer dann da der Vorreiter sein muss und da anfangen und ich das als Zukunft sehe und dann hocke ich bei irgendwelchen Winzer-Treffen und Versammlungen und dann heißt, wir legen jetzt mal einen halben Hektar Piwi an und machen den mal in den Traubensaft oder in den Seggo oder nehmen, wir machen Sauvignac, dass wir ein Drittel vom Sauvignon Blanc mit Sauvignac verschneiden. Wo ich denke, Leute, wenn wir irgendwie Zukunft sehen wollen und auch da mit dem Green Deal, der irgendwie kommt oder nicht kommt, das ist ja auch alles so ein bisschen ein Schweben und wir müssen Pflanzenschutzmittel einsparen und dann müssen wir alle vorwärts gehen. Und das ist auch, ich glaube, das habe ich damals auch in Geisenheim gesagt, was mich immer so enttäuscht ist von den ganzen Bioverbänden, müssten die Piwi-Sache viel mehr reiten. Die müssten ja zum Beispiel Ecowin oder Bioland müsste sagen, okay, jeder von unserem Betrieb, wir legen uns auf zwei Sorten fest, haben jetzt einen Cabernet Blanc oder haben einen Sauvignac auf der Karte, dass wir die Rebsorte etablieren, weil ich kriege jedes Mal von Ökowinzer gesagt, ah ja, ich kann keinen Piwi anbauen, weil die Leute kennen die Rebsorte nicht oder wenn ich ihnen erkläre, wie viel Pflanzenschutz wir da sparen, kaufen sie andere Weine nicht. Aber wenn ich jetzt als Ökowin sage, unsere Rebsorte ist Sauvignac oder ein Cabernet Blanc oder beim Roten irgendwie ein Monage und den kriegst du in jedem Ökowein in den nächsten 5 Jahren, in jedem Ökowin-Betrieb, kannst du den Wein kaufen, dann rappt es ja der Kunde und der Kunde hat Bock drauf. Bei meinem kleinen Flaschenwein habe ich auch mittlerweile meinen Süßwein, ich sage ja immer, ich mache den besten süßen Piwi in Deutschland, ein Sauvignac mit 70 Gramm Restzucker, das ist von den 25.000 Flaschen, die ich verkaufe, die Hälfte, weil das halt so die Einstiegsdroge ist und da funktioniert die Rebsorte Sauvignac auch gut. Und wenn ich mich da jetzt mit mir reinhängen würde, glaube ich, könntest du da auch viele gute Sachen machen. Was ja ein Galler zum Beispiel ja macht oder die ein oder andere Weingüter, die ja quasi fast nur noch Piwi machen und der Wohlgemut Schür, die quasi ja richtig geile Piwi-Sachen machen, sich damit beschäftigen und die ganze Branche stempelt es ja komplett ab. Also das ist ja quasi so, ah ja, wir kriegen es dem Kunden nicht verkauft, wir wollen ja die Zukunft und so. Ja, dann mach weiter dein Riesling, aber ob du in 20 Jahren noch Riesling gescheit machen kannst bei den Wetterkapriolen, die wir haben, weiß ich auch nicht. Also den Riesling jetzt komplett sterben zu lassen, das will ich gar nicht sagen, aber wir müssen uns ja dann irgendwie weiterentwickeln, weil Stillstand ist meistens tot. Aber ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, es ist auch relativ für den Hörer anstrengend, mir jetzt zu folgen.
Nee, ganz im Gegenteil. Es ist extrem faszinierend, dir zu folgen. Gibt es in 20 Jahren noch einen Platz für ein Weingut wie das Weingut Schäfer, so wie es heute aussieht?
Es ist sehr schwer. Also im Moment ist ja quasi so, wir produzieren, also kann ich offen reden, bei den Preisen, die wir erzielen und wie wir produzieren, sind wir komplett auf Kante genäht und machen hier einen krassen Husarenritt, dass wir überhaupt irgendwie auf Null kommen und auch unsere Kosten hinkriegen. Und bei uns ist quasi jetzt die Philosophie, erstmal die Kosten runterzufahren und quasi dann nur noch zu gucken, dass wir einerseits zukunftsgewandt produzieren und andererseits auch kostendeckend. Und ob wir das in 20 Jahren noch können, würde ich nicht versprechen. Auf der anderen Seite sind wir ja zumindest in der Piwi-Schiene sehr gut aufgestellt und schaffen es ja relativ günstig zu produzieren. Also die Zielsetzung ist ja auf jeden Fall, wenn möglichst, also mittlerweile setze ich auch vor meiner Haustür Piwi-Rebsorten, wir haben die letzten Jahre fast nur Piwi gesetzt, da komplett auf die Piwi-Schiene zu gehen, weil ich da sehr stark die Zukunft sehe und halt quasi auch dann größere Margen bedienen kann. Ob wir dann in 20 Jahren noch da sind, wenn die Politik weiter so geht und der Markt weiter so läuft, 50-50 Wette. Aber auf der anderen Seite, du wirst nur Winzer, wenn du Optimist bist. Also wenn du nicht hingehst und wenn du einen Weinberg pflanzt, 25 Jahre, musst du ja optimistisch sein. Ansonsten, also ein Pessimist würde das ja nie machen. Also ich sehe das auch, wir sind halt jetzt in der Schiene drin, haben diesen großen Betrieb aufgebaut, kriegen den auch von allem relativ gut gemanagt. Klar, es gibt immer mal wieder ein paar Ausfälle oder irgendwelche Probleme. Aber ich kann den Marktpreis ja auch nicht mitbestimmen. Ich kann versuchen, Sachen zu produzieren, die Zukunft haben, die gewollt sind. Aber wenn wir jetzt komplett sagen, wir wollen kein Basic-Segment mehr aus Deutschland oder wenn das der Kunde nicht will und die Politik auch nicht will und im Endeffekt die Supermärkte dann halt französische, spanische, italienischen Wein reinsetzen, dann habe ich gar nicht die Zeit, es umzubauen. Vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, so zu retten, dass ich am Schluss ein schönes, kleines Piwi-Weingut habe. Aber das ist ja nicht meine Zielsetzung, weil ich habe ja wie vorhin schon erwähnt, ein Personalstamm von fast 40 Leuten insgesamt und habe auch 300 Bepächter, die ja quasi auch so ein bisschen indirekt wie in einer Genossenschaft mit bei uns drin hängen. Also der ganze Markt, hättest du mir vor 2 oder 3 Jahren gesagt, dass es so schnell, so steil bergab geht, hätte ja niemand gedacht.
Okay, dann würde ich jetzt nochmal dein Gehirn anzapfen wollen. Und versuch bitte mal möglichst nicht aus der Sicht eines Fassweingroßproduzenten zu denken, so dass die Leute sagen, ja, okay, der will andere beeinflussen, sondern probier mal so frei zu denken, wie du kannst. Auf mich kommen öfter in letzter Zeit Väter zu, die 50 bis 60 um den Dreh sind, und die sagen, es funktioniert hier nicht mit unserem Betrieb. Mein Sohn in der Regel hat übernommen oder will übernehmen und der will einfach nur Fläche vergrößern. Der will auf dem Traktor sitzen und ich kann mich da nicht einmischen, damit es nicht heißt, hier, du bist irgendwie die angezogene Handbremse, die zum Zeitpunkt, wo Weinberge günstig sind, verhindert, dass wir Betriebswachstum haben und so. Und die stehen da und die sagen, sie wissen nicht, was sie machen sollen, weil sie extreme Angst um die Zukunft ihres Weinguts haben, weil sie sehen, dass das Weingut, so wie es aufgestellt ist, nicht funktioniert. Und wenn du dann einfach nur noch mehr Fläche dazu nimmst, die du defizitär bewirtschaften musst, der finanzielle Zusammenbruch in der Regel eher schneller kommt. Vor allem, weil auch das Thema Liquiditätskredite im Moment nicht so einfach ist und alles mögliche. Also es ist ja eine schwierige Situation. Und die sitzen vor mir und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ich kann mit meinem Sohn nicht sprechen, der hört mich nicht.
Ja, also da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist ein rein hessisches Sprichwort, wenn es am Boden liegt, hebt's auf. Also quasi ist ja immer so, wenn es schlecht ist, musst du ja wachsen und nicht, wenn es gut ist. Auf der anderen Seite, wir haben ja hier auch einige Weingüter, die abrupt hier in Rheinhessen aufgehört haben, wo teilweise auch Flächen jetzt einfach Triechen sind, aber wo auch andere Weingüter relativ stark Mitte des Jahres, also jetzt vor 2, 3 Monaten übernommen haben. Wo ich mich frage, wie vermarktet ihr das? Also die erste Sache, bevor ich Fläche dazu nehme und ich bin habe die größte Teil meiner Fläche, jetzt gehe ich doch wieder auf mich ein, vertraglich abgesichert und krieg sie auch verkauft. Aber wenn ich jetzt quasi einen Betrieb habe und ich nehme Fläche dazu, die erste Frage, bevor ich Fläche dazu nehme, ist es eine Rebsorte, die ich vermarktet kriege? Also wenn du jetzt Dornfelder angeboten kriegst, das ist so im Moment am schlechtesten zu vermarkten, die roten Rebsorten im Fassweinbereich. Und ich kriege 5 Hektar Dornfelder angeboten, sollte ich mich fragen, was mache ich damit? Also wo kriege ich die vermarktet? Wenn ich jetzt so Sauvignon Blanc oder Grauburgunder angeboten kriege, die auf dem Markt gut laufen, dann kannst du die nehmen. Aber jetzt zu sagen, ich gehe hin und wachse um jeden Preis und habe am Schluss, wir haben ja auch Probleme, dass hier Weingüter sind, sogar Genossenschaften, die Keller voll liegen haben mit Ware, die keiner will, bringt mir es ja nichts, wenn ich noch mehr Ware produziere, die ich nicht verkauft kriege. Also der erste Punkt ist ja immer, wo will ich hin? Will ich auch der große Fassweinproduzent sein oder will ich nicht lieber Flaschenwein produzieren oder eine Mischung machen oder mit einer Genossenschaft zusammenarbeiten? Aber mir bringt ja nichts, wenn ich da draußen für pachtfrei eine Fläche habe und investiere ja trotzdem dann, ich habe jetzt meine Zahlen ungefähr im Kopf, irgendwie für 3.000, 4.000 € pro Hektar den Wein, vielleicht ein bisschen mehr wie 4.000 € und habe dann am Schluss den Wein da liegen und keiner will ihn. Und am Schluss zwischen in die Essigproduktion oder als Grundwein verkaufen und mir bringt nichts. Also es bringt ja nichts zu produzieren, um es dann wieder zu wegzuwerfen. Also das A und O, aber wenn jetzt der alte Vater da mit dem oder der Vater mit dem Sohn spricht, ist ja quasi auch, und das ist ja keine Anmaßung zu sagen, ja, wo willst du den Wein denn hinverkaufen? Also bevor ich eine Fläche bewirtschaft, muss ich ja doch irgendwie einen Plan haben oder eine Idee, wo ich es hinverkaufe. Und da gibt es ja quasi habe oft selbst den Gedanken, wie cool we oder hätte ich jetzt nochmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin nicht in dem großen Fassweinbetrieb. Die kleine Weinlinie, die ich mache, heißt ja Vinotom, wir machen ja auch einige Events. Also ich glaube, es kann ganz cool sein, weil die Leute trinken ja zumindest hier in Rheinhessen noch auf den Veranstaltungen viel, zu sagen, ich bin Eventweingut und ich mache irgendwie einen Markt, mache irgendwie coole Hoffeste oder coole Veranstaltungen vermarktet, da eine kleine Nische an Weinen. Ich würde auch nicht so die riesen Weinkarte machen, irgendwie 5, 6 Weine, die quasi alle Geschmacksrichtungen bedienen und macht da Veranstaltungen. Ich glaube, das könnte richtig Spaß machen. Aber jetzt zu sagen, ich nehme Fläche dazu, ohne einen Plan zu haben, schwer. Aber jetzt bin ich wieder doch in meine eigene Meinung reingekommen, aber.
Ja, nicht, dass man dann sagt, ja, der Thomas, der kann das ja sagen, der will die Fläche einfach selber haben.
Ich will, also ich kann hier offiziell on tape sagen, Stand heute pachte ich nichts. Also wir sind eher dabei, bei unserer Weingut gerade die Pachtverträge zu sortieren und zu gucken, dass wir kleine Flächen raushauen. Also wir haben Leute, von denen haben wir 2000 Quadratmeter gepachtet. Mit denen weiterzuarbeiten macht für uns wenig Sinn. Also das ist ja auch das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Große aneinanderhängende Fläche, das sind die einzigen, die sich tragen. Und ich sehe das ja in dem in der App, mit der wir unseren Betrieb managen, so größer die Fläche ist, so weniger Kosten habe ich. Also das ist ja bei den Handarbeiten, wenn jetzt mein Trupp an den Weinberg fährt und das sind zwei Reihen, da wird erstmal eine Zigarette geraucht, dann werden die zwei Reihen gemacht und dann wird noch eine Zigarette geraucht. Wenn es aber 60 Reihen sind, dann ist der Zusammenhang ja was ganz anderes und die Fahrzeiten sind leichter. Also ich glaube, dass wir in Zukunft, jetzt mache ich ein bisschen Nostradamus, in den Weg reingehen, dass wir einerseits uns Fassweinproduzenten, wenn wir den Weg in eine bessere Welt schaffen, mit vielen großen zusammenhängenden Flächen haben. Und dann haben wir quasi die Top-Weingüter in diesen im Roten Hang oder im Moorstein oder in den guten Weinbergslagen, auch mit kleineren Flächen. Und wir werden ganz viele kleine Flächen haben, die einfach wegfallen. Das ist im Rheinhessen, da wir doch relativ noch gesegnet sind mit großen aneinanderhängenden Flächen, sind wir noch gesegnet. Aber in anderen Regionen, also ich habe jetzt Stories gehört aus Baden-Württemberg, von der Mosel, wo riesige Triechen da sind, die niemand bewirtschaftet und wo auch keiner wirklich weiß, was er macht. Und ich habe jetzt auch schon mit Klimabeauftragten von verschiedenen Städten gesprochen, die haben schon in ihren Schubladen die Pläne, was mit Weinbergen, die dann aus der Triege gerodet sind, passieren. Also man spricht da schon über Mandelbäume und andere Sachen, wo die Flächen leichter zu bewirtschaften sind. Also ich glaube schon, dass es viele kleine Parzellen wegfallen werden und auch in Regionen, vor allem Ortschaften, die keine Flurbereinigung gemacht haben in den letzten 50 bis 100 Jahren, wird es relativ schnell gehen. Also man sieht es ja schon, wenn man vielleicht noch eine Zahl, man sieht es, wir hatten 2010 in Deutschland 20.000 Winzer, jetzt sind wir noch bei 13.000. Also das ist ja auch innerhalb von 15 Jahren, ne? Geht es ganz, ganz schnell.
Das war für mich tatsächlich auch mit der Auslösepunkt, warum ich mich in dieses Betriebsberatungsthema so reingekniet habe, weil es gab in Geisenheim immer die Struktur die Folie der deutsche Weinmarkt wieder aufgebaut ist und dann hast du vom DWI noch gleichzeitig die Zahlen gehabt, wie viele Vollerwerbsbetriebe, wie viele Nebenerwerbsbetriebe, wie viele Traubenproduzenten und so weiter. Und ich war jetzt nicht so der Musterstudent, ich habe glaube ich durch 2 Jahre Abwesenheit glänzt, aber ich habe halt diese Folie einfach ein paar Jahre lang gesehen. Und habe gedacht, sag mal, hier sind gerade 25% der Betriebe verschwunden in den Jahren, wo ich studiert habe. Warum spricht denn da keiner drüber? Was ist da los? Ja, also ja, okay, man spricht drüber, aber nicht so, wie man darüber sprechen sollte. Ja, sondern es war halt, ja, es werden immer weniger und es ist ungebremst und es hört irgendwie nicht auf. Und im Moment verdienen wir alle ganz gut Geld, weil ich habe auch 2010 habe ich studiert. Ja, und das waren ja tolle Jahre erstmal. Also wer in der Zeit jetzt nicht wirklich Geld verdient hat, der hat ja was grundsätzlich falsch gemacht in der Weinbranche. Und jetzt im Moment knallt es halt richtig. Ne? Also das Aussterben geht weiter. Aber gleichzeitig verdienen halt auch ganz viele Betriebe kein Geld. Und das ist ja erschreckend. Das zieht sich ja von, wie du es vorhin so gesagt hast, von Kreisliga bis erste Liga zieht sich das durch. Also da ist ja niemand vorgefeit. Ja, das ist ja das Faszinierende. Also wenn du siehst, welche Betriebe, was für Großbetriebe und was für renommierte Betriebe halt auch in der letzten Zeit Flächen gerodet haben, das ist halt nicht so, dass Feld- und Waldwiesen, wie sagt man, Feld- und Wiesenweingut, die halt hier jetzt Radikalmaßnahmen ergreifen, sondern es sind auch die Großen, die Radikalmaßnahmen ergreifen. Und vielleicht sind es sogar die Großen, die aufgrund eines anderen Managements vorher die Reißleine ziehen als andere tatsächlich. Das kann auch sein. Naja, okay. Wenn wir den Weinbau an sich betrachten, ich nehme in der letzten Zeit etwas wahr, nämlich, dass dieses Thema der alkoholfreien Weine sehr dominant wird. Und für die einen ist es eine richtige Nische. Also es gibt Betriebe wie Bibo Runge, der Markus, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Markus Bonsels, das ist ganz toll, was der da aufbaut. Also der repositioniert sich so richtig. Ich habe mit ihm schon über den Rügenwalder-Effekt gesprochen, die ja mittlerweile mit vegetarisch mehr Geld verdienen als mit Fleisch. Es ist echt crazy, was der abzieht. Und auch wirklich toll, wie der Markt sich entwickelt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch da extremste Ressentiments in der Branche, muss ich dir nicht sagen. Und klar, das Zeug hat halt auch wie Knüppel auf den Kopf geschmeckt vor ein paar Jahren noch. Mittlerweile ist es ja deutlich besser. Ich finde alkoholfrei ein ausgesprochen interessantes Thema, auch weil wir in diesem, du hast es gesagt, in diesem Gesundheitstrend sind, wo halt Leute einfach weniger Alkohol trinken wollen. Und ich bin da auf dem Standpunkt, in der Regel ist es eine gute Entscheidung, wenn ein Mensch sagt, ich möchte weniger Alkohol trinken. Auch wenn ich in der Alkoholbranche bin. Ja, klar, okay, kannst mich jetzt als Nestbeschmutzer, irgendwie kann man mich bezeichnen, aber im Endeffekt, es ist halt ein süchtig machendes Rauschmittel und das darf man einfach nicht ignorieren. Ne? Und diese ganze alkoholfreie Thematik, dass hier händeringend nach einem Weg gesucht wird, wie man Traube vermarkten kann ohne Rauschmittel, finde ich persönlich, das ist eine der ermutigsten Sachen, die ich sehe. Ja, auf der anderen Seite haben wir diese Problematik mit, es darf nicht angereichert sein und sonstiges. Aber glaubst du, dass im alkoholfreien Bereich ein relevanter Fassweinabsatzmarkt entsteht?
Also ich habe selbst einen großen Kunden, der, glaube ich, führend ist am Markt mit alkoholfreien Weinen, auch wieder in dem großen Segment. Und habe da jetzt auch dann irgendwann wieder in die Jahre kam, ja, wir nehmen den Wein, aber bin nicht angereichert und die Süßreserve nicht angereichert. Und dann irgendwann gedacht, hä? Und die Gesetzgebung ist ja gar nicht so lange da. Ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren. Früher war es ja egal. Und die Zahlen sind halt relativ ernüchternd. Also wenn man sich anguckt, beim Sekt sind wir irgendwie beim Alkoholfreien schon seit Jahren stabil irgendwie um die 10 bis 12%. Und beim Stillwein sind wir mittlerweile bei 3 oder 4%. Das ist eine gute Nische und auch ein Produkt, wo ich sagen kann, da können wir Absätze machen, aber es wird unsere Weinwelt nicht retten. Also das ist quasi ein Punkt, wo man auch merkt, die Qualität wird immer besser und es gibt dann verschiedene Verfahren, wo man nochmal nachdestilliert und nochmal das Destillat destilliert, um da auch bessere Qualitäten hinzukriegen. Und vor allem im Rotweinbereich habe ich da in letzter Zeit sehr viel gute Sachen probiert. Im Weißweinbereich sind wir auch auf einem guten Weg und es ist sehr wunderbar, wenn der Weingüter und auch Kellereien vorangehen. Und es gibt ja mittlerweile sogar Weingüter, die komplett nur noch alkoholfrei machen. Ob das die ganze Branche rettet, weiß ich nicht, aber das kann quasi so eine Nische sein wie Naturwein, wie jetzt Orange Wein, auch der alkoholfreie Wein. Und mein Bedenken ist immer nur zu sagen, wenn ich Leute habe, die keinen Alkohol trinken, die werden ja auch keinen alkoholfreien Wein trinken. Also das ist ja quasi, wenn du, das ist ja jemand, der entweder schwanger ist, was ja auch nicht die Riesenmenge ist, oder jemand, der Fahrt fährt. Und was auch ganz oft ist, wir haben jetzt bei uns quasi bei den Flaschenwein Sachen, die ich mache, auch öfter mal einen alkoholfreien Wein dabei. Und die meisten, die ihn probiert haben, waren Berufskollegen, die dann an den Stand kommen sind, wie schmeckt jetzt der alkoholfreie Wein? Aber dass das die Riesen, also das wird unseren Weinmarkt nicht retten, das wird nicht die Neuerfindung sein, sondern das ist eine Möglichkeit, den Wein weiter zu vermarkten. Und ich glaube auch, dass da ein gewisses Potenzial da ist, aber dass das jetzt irgendwie über ein Achtel vom Weinmarkt oder das ist wahrscheinlich viel zu viel, wahrscheinlich ein Zehntel vom Weinmarkt läuft, glaube ich nicht. Und wir haben halt eine Krux und die, da müssen wir uns auch uns selbst ehrlich machen als Winzer. Es ist halt ökologisch sehr fraghaft, wenn ich einen Wein vergär, Riesenmengen an CO2 produziere und dann wieder der Alkohol mit raushol über eine Destillation oder meistens über dieses Spinning Cold Column. Das kostet ja auch Riesenmengen an Strom. Also da hinzugehen, was anderes zu finden. Wir haben da auch die letzten Jahre mehrere Projekte gemacht, auch wo wir aus Traubenblättern quasi Infusionen gemacht haben und die dann quasi über mehrere Tage stehen gelassen haben und die dann leicht angereichert haben, dass sie noch alkoholfrei waren, mit Hefen, die keinen Alkohol produzieren und da quasi so ein Ersatzprodukt gemacht haben, wobei ich da auch nicht ganz sicher bin, wie weit das im Markt reingeht. Das mache ich für einen Kunden. Da wird sich die Zukunft zeigen, da hat sich aber die Abnahmemenge in den letzten Jahren auch gesteigert. Und dann halt die Proxys. Ich glaube, in dem High-End-Bereich, wenn wir jetzt in die Sterne-Gastronomie gehen, glaube ich, funktionieren die ganzen Proxy-Sachen mit Tee, da quasi im Verschnitt oder halt auch quasi mit anderen Getränken sehr, sehr gut. Also da funktioniert es, aber ist halt auch eine ganz kleine Marge. Wie groß ist denn der Sterne-Gastronomie? Die ist ja für den Weinbereich eher, außer wenn ich jetzt VDP-Winzer bin, erschreckend klein. Aber da funktioniert das, auch den Leuten dann was anzubieten, ist ja auch immer super spannend, wenn ich eine größere Weinprobe habe und hab dann, es sind ja Leute, die dann mit Geschäftspartner und Freunde da sind, die keinen Wein wollen und ich habe dann verschiedene Proxys, die ich anbieten kann. Glaube ich, kann das richtig Spaß machen. Aber das ist alles jetzt nicht für den großen Traubenmarkt. Vor allem vielleicht noch ein Punkt, wenn ich so ein alkoholfreies Produkt habe und dann Proxy und habe das im Supermarkt stehen, muss ich es ja auch erstmal erklären. Und das ist ja immer super schwer, weil wenn da jetzt ein Riesling oder ein Dornfelder steht und der steht als trocken, dann muss ich es erstmal der größten Teil oder die Leute, die Wein trinken, nicht erklären. Aber wenn da jetzt ein alkoholfreier Sauvignon Blanc, darf der draufstehen, weiß ich gar nicht. Obwohl, wenn er auch Sauvignon Blanc ist, ist er dann, also da die Regelungen sind ja auch spannend, steht, muss ja auch erstmal erklärt werden. Also ich glaube, auch im Weinhandel kann sowas sehr gut funktionieren, aber da, wo die große Menge hinläuft, weiß ich nicht. Ich glaube, da sind auch die Zahlen, wenn vom Supermarkt, wenn man sich anguckt, funktioniert nur beim Sekt. Und da sind wir halt auch wieder in dem Bereich, dass quasi dann Schwangere oder Autofahrer mit anstoßen wollen.
Ja, gut, ich sehe noch zwei wirklich andere große interessante Kundengruppen dafür. Das eine, das sind die, also es sind beides tatsächlich Weintrinker. Ich bin völlig bei dir. Jemand, der sein Leben lang keinen Alkohol getrunken hat, der trinkt grünen Tee oder so. Der hat überhaupt nicht das Bedürfnis nach einem Weinsubstitut. Was ich beobachte, und zwar sowohl in meinem familiären Umkreis als auch bei Leuten, wo ich tatsächlich mal auf alkoholfreie Produkte gestoßen bin, einfach im Haushalt. Das eine sind Leute, die durchaus Geld für alkoholische Getränke ausgeben, auch teure Whiskys oder sonstiges, und die aus ihrem Gastgeberempfinden für Gäste, die keinen Alkohol trinken, ein hochwertiges Äquivalent anbieten wollen. Also das heißt, ich habe bei einem Typen mal 12 Flaschen, ich glaube, was war das, SM, Sektmanufaktur oder sowas, alkoholfreien Schaumwein gefunden. Ja, alkoholfreien Sekko, ja, Schaumwein gibt es ja nicht, per Definition auch nicht. Und habe ihn gefragt, warum hast du das denn? Also du trinkst das doch nicht. Hat er gesagt, nee, aber die Freunde von meiner Frau, wenn die zum Spieleabend vorbeikommen, und ich will einfach allen was Gleichwertiges anbieten können. Nicht, dass die einen hier einen geilen Wein kriegen und die anderen müssen halt Wasser trinken. So. Da habe ich gedacht, ach, du bist das, der das Zeug kauft. Das ist ja interessant. Und das andere ist halt ganz klar, also nicht nur schwangerschaftsbedingt, sondern einfach altersbedingt, wenn du Leute hast, die ihr Leben lang an das Glas Wein zum Essen gewöhnt sind und dann Gicht oder irgendwie andere Autoimmunerkrankungen haben oder einfach Schlafprobleme haben. Und es ist ja jetzt nicht wirklich schwer, das auf Alkohol zurückzuführen. Also ganz viele Leute machen die Erfahrung, wenn ich 2 Wochen lang keinen Alkohol trinke, dann tut mir mein Körper nicht so weh und ich bin ausgeschlafener. Ja, also das ist ja kein Hexenwerk. Und da sind aber trotzdem Leute, für die das halt kulinarisch einfach dazugehört. Und da sehe ich ganz eindeutig, dass ich immer wieder auf Flaschen alkoholfreien Wein, in dem Fall auch tatsächlich dann von Aldi, stoße, wo ich sage, ach, das ist ja interessant, hätte ich nicht gedacht. Ja, und also das existiert schon und auch das wird sicherlich durch den demografischen Wandel, über den wir gesprochen haben, signifikant mehr werden.
Die Frage ist halt, wo ist dann die gläserne Decke? Also wo endet es? Also das ist ja quasi, ne, also wir werden nicht erleben, dass jede dritte oder jede zweite Flasche, die in Deutschland getrunken wird, alkoholfrei ist. Die Wette würde ich
Wahrscheinlich.
ja anbieten. Also jetzt.
Naja, die nehme ich auch an. Also bei alkoholfreiem Bier, es ist irgendwie ein anderes Produkt als alkoholfreier Wein. Es ist anders teuer und du ziehst ja auch einfach mehr Flaschen rein, alkoholfreies Bier. Wein, selbst alkoholfreier Wein, ist halt einfach, es ist ein schwereres Produkt, von dem du nicht so viele Gläser trinkst. Du setzt jetzt nicht eine Flasche an und pumpst die leer.
Also
Ja.
beim alkoholfreien Bier habe ich mir damals im Studium sagen lassen, dass anfangs die Absatzzahlen Katastrophe waren und man das eigentlich damals nur in die Produktphase genommen hat, dass man Fußballwerbung machen konnte, weil man ja quasi die ganzen Fußballwerbungen dann immer mit einem alkoholfreien Produkt gemacht hat. Und ja, erst so in den letzten 5, 6, 7 Jahre sind da die Zahlen auch nach oben gegangen. Also das war auch das Bitburger 00 und wie sie alle heißen. Außer Clausthaler, glaube ich, war das auch alles sehr viele Leerlauf, wo man einfach nur für die Werbungsprodukt genommen hat. Und mittlerweile ist da auch mehr Interesse da.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es tatsächlich sowohl für den Supermarkt als auch für High-End-Weingüter ein lukrativer Markt sein kann, weil eben genau deshalb, wenn du jemanden hast, der zu dir hinkommt und wie für 15, 20, 30 € eine Flasche Wein kauft, der hat ein Selbstempfinden als Gastgeber. Ja, der möchte sich und seiner Familie und seinen Freunden etwas Gutes auftischen und der weiß, dass er immer wieder mit Leuten zu tun hat, die keinen Alkohol trinken. Und das ist ja vom Prinzip genau das Gleiche, wenn du irgendwo eingeladen bist und du bist jetzt als Vegetarier unterwegs, die Leute versuchen trotzdem, dich gut zu verköstigen.
Also
Ja,
ich bin
und
seit 15 Jahren Vegetarier, da hat sich auch vieles getan. Also wie ich angefangen habe, Vegetarier zu sein, war es dann immer am Schluss, okay, Nudeln, wenn du Glück hast, war die Soße noch vegetarisch und dann noch das
der
Gemüse
sogenannte Pommes-Vegetarier, ne?
ja, und mittlerweile ist ja in aller Gastronomie, und wenn man irgendwo Gast ist, ist das ganz anders, ist da viel mehr Verständnis da. Das haben wir aber, glaube ich, beim alkoholfreien Wein sind wir da auch in der Anfangsschuhe schon. Und das ist ja, wie heißt der Mühlen? Wie heißt die vegetarische Wurst?
Rügenwalder.
Rügenwalder Weg, sind wir gerade am Anfang. Aber ich glaube, es ist nicht die Riesenpotenzial da wie bei der vegetarischen Wurst. Vielleicht doch.
Wir werden sehen.
Erleben.
Okay, ich habe jetzt noch mal eine krasse Kehrtwende vor, eine Frage, die ich eigentlich vorhin stellen wollte, die mir aber entfallen ist. Und zwar, im Weinbau bin ich sehr oft mit dem Credo wachsen statt weichen konfrontiert. Ja, das ist, glaube ich, irgendwann aus den 70ern kommend oder so, lange vor meiner Zeit, sehr, sehr stark über die Berufsschulen und über die Verbände in die Branche reingebrannt worden. Und Punkt eins, für viele Betriebe scheint sich das im Moment umzudrehen oder in ein sehr zweischneidiges Schwert zu entwickeln. Und Punkt zwei, ich mache ja strategische Unternehmensberatung für Weingüter und ich beschäftige mich sehr stark mit dem Thema Ökonomie, mit dem Thema Finanzen. Und wenn du dich mit klassischer unternehmensberatischer Lektüre auseinandersetzt, da steht dann oft drin, ist vom Prinzip ganz einfach, wenn du zwei identische Unternehmen hast, ist das, was mehr produzieren kann, effizienter, weil es seine Fixkosten auf mehr Output verteilen kann. Wenn du jetzt aber durch Wachstum mehr Komplexität ins Unternehmen reinbringst, also das heißt in unserem Fall mehr Rebsorten, die, weil wir in Deutschland sind, in mehr Geschmacksstufen, in mehr Qualitätsstufen ausgebaut werden müssen, die Preisliste explodiert, du hast viele nicht zusammenhängende Flächen, dann hast du dadurch keinen Preisvorteil. Du wirst nicht günstiger, du wirst einfach nur größer. Du wirst komplizierter. Also das heißt, Wachstum ist, soweit ich das verstehe, eigentlich nur ein Vorteil, wenn die Komplexität des Unternehmens dabei nicht ansteigt. Ansonsten ist es ein Nachteil, weil du hast eventuell den gleichen Gewinn wie vorher, musst dafür aber wesentlich mehr Umsatz machen. Das kann passieren. Und jetzt seid ihr natürlich für einen deutschen Betrieb relativ und absolut gesehen sehr stark gewachsen. Und wahrscheinlich hast du über gesundes und weniger gesundes Wachstum das ein oder andere gelernt. Könntest du uns darüber mal was erzählen?
Also das Wachstum hat einerseits Vorteile, einerseits Nachteile, wie du es schon angeschnitten hast. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr irgendwie 5,3 Millionen Liter produziert. Das heißt, 1 Cent im Fassweinmarkt. Preisunterschied sind bei mir über 50.000 Euro. Das heißt, wenn da wir sprechen vom Gewinn des Unternehmens oder der Fluss des Unternehmens im Bereich von 10 Cent. Das heißt, bei mir können 10 Cent ausmachen, ob ich ein richtig, richtig gutes Jahr habe oder ein richtig beschissenes Jahr. Also das ist, wir gehen ja in einer ganz kleinen Marge voran. Und wir produzieren, also wir machen über die DLR auch eine Betriebsberatung und haben da quasi auch die ganz viele Zahlen jetzt in letzter Zeit gehabt. Und die vom DLR haben auch gesagt, sie haben noch kein Weingut gehabt im Fassweinbereich, das so günstig produziert hat. Das Problem an der Sache ist, wir brauchen irgendwie, dass wir Geld verdienen oder dass wir auf Null sind, irgendwie 7.000 Euro pro Hektar. Und hatten letztes Jahr, und wir waren dann eher bei den Guten, hatten wir 6.400 Euro pro Hektar Erlös von der Menge her. Und deshalb die einzige Marge, die wir jetzt haben, schwankt ein bisschen von deiner Frage ab, ich möchte es aber kurz ausmalen, ist so, dass wir in Zukunft jetzt im Fassweinbereich, vor allem bei den Rebsorten, die nicht vermarktbar sind, unter der Rebsortennamen, sehr stark in den Landwein- und Grundweinbereich gehen, weil da quasi über die Menge, wenn ich das Kontingent hochschrauben darf, auf 15 oder 20.000 Liter, wieder Margen erzielbar sind, dass wir irgendwie bei 8.000, 7.500 Euro pro Hektar sind. Also da ist es der eine Punkt. Also wir haben dadurch, dass wir die Kosten immer weiter rausfahren. Also ich tue ja quasi meine Personal, meine Geräte maximal auslasten. Also ich hole ja quasi, ich habe ja nie einen Leerlauf. Meine Traktoren fahren durchgehend. Meine Arbeiter, ich habe ja nie, dass ein Arbeiter vor mir steht, jetzt im Juni oder Juli und ich sage, ich weiß nicht, was du machen kannst, mach Feierabend. Sondern ich habe ja immer, das sind eher noch Sachen, die sich rausschieben. Das heißt, ich hole ja quasi durch die Größe meines Betriebs das Maximale raus. Problem an der Sache ist, solange die Preise gut sind, wie der Dornfelder 1 Euro oder 90 Cent gekostet haben, haben wir Geld verdient und sind ja dadurch auch gewachsen. Problem ist, wenn der Dornfelder halt 60 Cent kostet, haben wir ein Riesenproblem. Und der Betriebsfehler, den ich mir auch selbst ankreiden würde, den wir mein Vater quasi, der Betrieb ist dieses Jahr 50 Jahre alt, gemacht hat und den ich weitergeführt habe, wir haben uns nicht breiter aufgestellt. Also wir sind ja wirklich sehr stark an dem Fassweinmarkt dran und von dem abhängig. Und ich habe andere Betriebe, die da hingegangen sind, haben sich noch irgendwie Mietshäuser dazugeholt oder machen Lohnarbeit. Die Sache haben wir einfach nicht. Also wir sind quasi sehr stark abhängig von diesem Fassweinmarkt, den wir auch zu geringstem Maße beeinflussen können. Klar kann ich, wenn ich dann mehrere LKWs von einem Wein oder in die sechsstellige Literzahl gehe, verkaufen kann, kann ich natürlich bessere Preise erzielen und bin da für einige Kunden interessanter. Aber andererseits, wenn es halt eine Schwemme an Dornfelder gibt und ich habe in meinem Betrieb 100 Hektar Dornfelder, habe ich ein großes Problem. Also da sind einige Fehler gemacht worden von uns. Auf der anderen Seite, ich habe hier so ein bisschen Flaschenwein aufgezogen, da hätte halt noch irgendjemand, oder ich war halt allein, weil meine beiden Brüder sich anders orientiert haben, da hätten wir vielleicht auch noch ein Standbein aufbauen können, aber ich habe halt auch nur 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Also da muss man das andererseits sagen, wir haben aber die Betriebe jetzt von der Rebsortenkultur, sind auf dem Fassweinmarkt, gibt es 7, 8 Rebsorten, die laufen und der Rest läuft dann eh unter diverse Weiß, Landwein oder irgendwie Spätlese, Auslese. Also wir haben Dornfelder, Portugieser, Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Müller-Thurgau. Viel mehr ist es ja nicht, was da bei uns gehandelt wird. Ja, Sauvignon Blanc noch dazu, wobei da die Menge im Rheinhessen ja eher überschaubar ist. Und der Rest läuft ja dann auf diverse Weiß oder diverse Rot, wobei diverse Rot haben wir, glaube ich, mittlerweile fast keine mehr im Betrieb. Also wir haben ja immer quasi Betriebe übernommen, die aufgehört haben und haben dann quasi unsere Rebsorten vereinfacht. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht mal 10 verschiedene Rebsorten gepflanzt und davon sind 5 Piwi. Weil ich halt bei unserem Betrieb immer meistens interessant war, Dornfelder zu pflanzen, was jetzt im Moment keinen Sinn mehr macht, Riesling zu pflanzen, Grauburgunder, Weißburgunder und der Rest Piwi. Alles andere war ja nie wirklich sinnhaft. Und wir haben ja auch vor allem in Rheinhessen, ich glaube, das ist auch eine Problematik, viel zu viel Rebsorten. Und wenn ich dann einen Betrieb übernehme, 6 Hektar und er hat 17 verschiedene Rebsorten, die er quasi auch noch in der Flasche vermarktet hat, der hat ja selbst keinen Durchblick mehr gehabt im Keller. Und da gibt es ja auch, ich glaube, das habe ich auch im Podcast von dir gehört, wo du gesagt hast, die italienische Pizzakarte oder so in der Art, wo wir dann Flaschenweinbetriebe haben, die quasi für den Onkel Jürgen noch einen Wein machen und für den Gast, der einmal im Jahr
Dreifach
kommt.
gefalteter Pizzatoni.
Ja, und dann haben wir dann Weingüter mit 100 Wein auf der Karte, wo wir 10 Rieslinge aus verschiedenen Lagen haben und in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Davon müssen wir ja weg. Also wir müssen ja auch, was ja die einzige Gute an dem neuen Weinsetz ist, was ja auch eine Verschlimmbesserung aller Arten ist, aber da müssten wir einen eigenen Podcast dazu machen, was da alles falsch gelaufen ist. Aber zu sagen, wir definieren Rheinhessen über spezielle Rebsorten oder das, was ja auch Franken oder die Pfalz macht, ist gar nicht verkehrt, wobei ich da auch sagen muss, dass das Thema Piwi ja da komplett unter den Tisch gefallen ist. Also nach dem neuen Weingesetz, was dieses Jahr in Kraft tritt, kann ich jetzt zum Beispiel einen Sauvignac ja niemals mehr als Spätlese oder mit Lagennamen machen. Also wenn ich jetzt mein Sauvignac auf der Flasche durch Vermarkten als Gauweinheimer Gaiersberg, das kann ich in Zukunft nicht mehr. Das ist dann einfach nur ein Gutswein. Da sind auch einige Sachen gelaufen, die eigentlich ein Rückschritt sind, weil ich kann jetzt keine Top-Premium Piwis mehr machen. Aber ich gehe jetzt wieder die falsche Abzweigung. Wir bleiben nur bei dem Thema. Also der große Fehler, den ich mir ankreiden würde in der Situation, ist, dass wir nicht nebenbei noch andere Standbeine aufgebaut haben. Ich glaube, auch über unsere Größe, unsere finanzielle Kraft, die wir teilweise hatten, wäre es sehr spannend gewesen, irgendwie in Photovoltaik zu gehen auf großen Äckern. Oder was ja auch im Moment sehr spannend ist, ist quasi Speicherbatterien, also große Batterien, die von Photovoltaik oder von Windkrafträdern am Tag, wenn zu wenig Strom ist, die in den Markt reinwerfen und nachts, wenn zu viel da ist, quasi Geld dafür kriegen, dass sie den Strom nehmen. Also so Sachen hätten wir auch investieren können, um einfach die Sache stabiler zu machen. Aber ich glaube, den Fehler haben einige Weingüter gemacht und dafür zahlen wir jetzt auch so ein bisschen die Rechnung.
Ja. Ich hoffe, dass die Rechnung nicht allzu groß ist, weil es wäre sehr schade drum. Und ich habe auch das Gefühl, dass das nicht das letzte Mal ist, dass du hier als Podcast-Gast auftrittst, weil ich muss sagen, ich finde es extrem faszinierend, mit dir zu sprechen. Du sprichst gut, ja, und man merkt, dass du dir sehr, sehr viele Gedanken machst und das ist etwas, das wertschätze ich sehr. Ich habe, boah, wann war das vor? Ich glaube, vor 3 Jahren habe ich in Weinsberg vor den Alumnis mal einen Fachvortrag gehalten. Die haben gedacht, die kriegen eine 4 Stunden Marketingvorlesung. Die haben 4 Stunden, warum wir mehr Führungspersönlichkeit im Weinbau brauchen, von mir gekriegt. Und das, was ich von dir wahrnehme, so wie ich dich jetzt die 2 Mal, die ich dich getroffen habe, erlebe, muss ich sagen, ich wünsche mir, dass wir ganz, ganz viele junge Winzerinnen und Winzer haben, die das hier hören, so wie du drauf bist, und anfangen, genauso über sich und den Markt und ihren Betrieb nachzudenken und über ihre Zukunft. Dann mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so große Sorgen, weil eine der anderen Sachen, und das ist das Ermutigende, was ich im Moment erlebe, so eine Weinmarktkrise setzt ja Ängste frei bei Menschen. Enorme Existenzängste. Und das ist ein sehr starker Motivator. Ja, das heißt, ich sehe ja auch gerade ganz, ganz viele Betriebe, die erst jetzt mental in der Lage sind, die notwendigen Änderungen einzuleiten oder die sich in eine Zukunft reinzuentwickeln, weil sie merken, okay, wenn wir so weitermachen, sind wir insolvent in 2 Jahren. Es geht einfach nicht anders. Vielleicht ist es in manchen Fällen zu spät, aber in manchen Fällen wird es auch genau jetzt der Moment sein, wo halt zukunftsweisende Weichen gestellt werden. Und jetzt auch, wenn man sich mal die Geschichte eures Betriebs anguckt, ihr seid ja praktisch in den letzten 50 Jahren aus dem Nichts entstanden, wenn man so möchte. Ja, Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast. Wenn ich mich mit meiner Großmutter, die ist 96, wenn ich mich mit der darüber unterhalte, was tolle Weingüter sind, die Hälfte der Namen, die sie dir sagt, kenne ich überhaupt nicht, weil es die Betriebe gar nicht mehr gibt. Ja, das heißt, es ist der Weinmarkt ist nicht statisch. Ganz, ganz wenige Weingüter sind über eine lange Zeit hinweg Fame. Alle anderen sind an eine oder zwei Personen gebunden, werden groß und verschwinden danach wieder in der Bedeutungslosigkeit. Und ich glaube, dass wir halt jetzt in eine Phase hineingehen, wo die Betriebe, die halt in den letzten 30, 40 Jahren bekannt und groß geworden sind, dass viele von denen ins Struggeln kommen. Ja, vielleicht seid ihr davon betroffen, vielleicht nicht. Ihr seid jetzt halt ja außerhalb der Weinbranche keine etablierte Marke in dem Sinne, sondern ihr seid ja ein Zulieferer für andere Marken. Aber ich glaube, dass sich gerade eine Tür öffnet, wo junge Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter sagen können, ey krass, ich gehe da voll rein und ich gehe da voll durch, weil auf einmal habe ich Luft zum Atmen. Ja. Und das ist was, das gibt mir große Hoffnung, dass diese Branche sich in eine sehr interessante Richtung weiterentwickeln und neu erfinden wird. Also ich glaube, wir haben so ein Phönix aus der Asche-Ding, was jetzt für viele Betriebe eben auch losgeht. Ja. Wenn man bereit ist, die entsprechenden Weichen zu stellen. Aber deshalb, also vielen Dank. Das war hochgradig faszinierend, mit dir zu sprechen. Und ja, ich glaube, ich werde dich noch öfter einladen und eventuell werde ich auch noch mal andere Gesprächspartner mit dazu nehmen. Weil
Ja, also
das macht echt Spaß mit dir.
muss selbst sagen, was für mich immer sehr, sehr spannend ist, ich habe selten die Möglichkeit, aber wenn ich dann, ich sag mal, die so führende Flaschenwein-Winzer Rheinhessens mal treffe oder am Telefon habe und mich mit denen unterhalte, ist das auch, man merkt, also ich habe Badafell Spanier habe ich demnächst telefoniert, mit Manz habe ich auch mal gesprochen, wenn man mit denen spricht, da merkt man auch, die haben auch den Blick eher von oben. Also die sind nur an dem Punkt, weil sie ja nicht der Gedanken haben, was ja auch immer so, vielleicht so ein Abschluss des Sprichwort, wenn du in Rheinhessen drei Winzer an einem Tisch haben willst und willst eine Meinung haben, musst du zwei totschlagen. Das wurde mir in meiner Ausbildung schon gesagt und das ist sehr oft so. Und ich glaube, die Weingüter, die groß geworden sind oder die quasi funktionieren, waren nie die gedacht haben, was macht mein Nachbar, was macht das nächste Ort, sondern sie ja gedacht haben, ich positioniere mich und bin mit dem Produkt, was ich produziere, selbst so im Eigen, dass ich quasi keine Angst habe mit den anderen. Und bei meiner Betriebsgröße und bei über 1000 Parzellen kann man sich vorstellen, mit wie viel Winzer ich Kontakt habe, versuche ich ja auch quasi mit allen fair umzugehen und kameradschaftlich, weil ich kann mir es gar nicht erlauben, da irgendwie mit einem oder 10 Winzer Krach zu haben. Die Zeit habe ich gar nicht. Also ich versuche ja auch immer, das als Gemeinschaft zu sehen. Und ich sage mal, die Winzer, die da sind, sehen das ja auch. Also wir sitzen als Rheinhessen, als Rheinland-Pfalz und als Deutschland in einem Boot. Und wer jetzt sagt, wir die Bösen, die Schlechten, also jetzt als Vergleich, weil du es im letzten Podcast hattest, wenn ich mir jetzt die Naturweinszene angucke, die und das, was ich produziere, sind zwei komplett verschiedene Produkte, die absolut keine Konkurrenz miteinander haben. Wir leben ja nebeneinander und es ist ja komplett. Und es ist genauso, wenn ich jetzt ein Premium VDP-Weingut habe oder ein normales Öko-Weingut oder auch hier der Nachbar hier im Ort, der quasi Liederweine macht und auf irgendwelchen festen Weinen ausschenkt, der ist ja nicht mit mir in Konkurrenz. Meine Konkurrenz sitzt in Frankreich, Italien und Spanien. Weil wenn die Menge, die ich ins Regal reinhaue, wegfällt, dann wird kein deutscher Wein da reingestellt. Sondern, oder wenn die größten, die mehr, sagen wir mal, die 10 größten Winzer wegfallen, da steht dann kein deutscher Wein mehr, weil wir in Deutschland eigentlich viel zu klein sind, um Riesenmengen an Supermarktregalen zu produzieren. Also da
Okay,
immer
du,
der.
dann muss ich dir noch eine Frage stellen. Der Klassiker bei mir. Ich sage Tschüss und dann geht es noch eine Viertelstunde weiter. Und zwar folgendes. Kennst du Christoph Kern?
Nein.
Kellerei Kern? Remstal ist eine Privatkellerei, die, ich glaube, mit rund, boah, lass mich lügen, 120 Zulieferbetrieben arbeitet und auch im dreistelligen Hektarbereich schon unterwegs sind. Und das ist halt das Erzeugergemeinschaftsmodell.
Ich muss ganz kurz eine Tür aufmachen. Ich bin sofort da. Es tut mir leid.
So, ich habe die Chance genutzt, mir selber mal einen Tee zu holen.
Ja, es tut mir
Okay.
leid. Wir warten am Samstag Hoffest und der Caterer holt gerade seine Sachen ins Torwart zu. Entschuldigung. Also wir waren bei Remstal, Kellerei Kern,
Genau,
dreistellige Hektarzahl.
Kellerei Kern. Und ich habe den Christoph mir jetzt ins Interview geholt, das ist noch nicht veröffentlicht, geht irgendwann in den nächsten Wochen raus. Und mit ihm sehr intensiv über das Thema Markenentwicklung und über das Thema Erzeugergemeinschaften im Allgemeinen gesprochen, weil ich glaube, dass das Konzept der Erzeugergemeinschaften sehr viele von den Stärken des deutschen Weinbaus tatsächlich auch ausspielen kann. Also das heißt, du hast viele gute kleine Winzer, die in der Bewirtschaftung auch echt top sind, und du hast starke Marken. Und wenn du das kombinierst, dass halt die einen die Vermarktung machen und die anderen den Anbau, dann hast du eigentlich genau das, was das Problem in vielen Betrieben darstellt, gelöst. Nämlich du hast oft Traktorfahrer, die keinen Bock auf Vermarkten haben, oder du hast Vermarkter, die aber ein Weingut übernehmen, wo es sich primär um einen produzierenden Betrieb handelt, den sie dann falsch managen. Ja, also diese Situation sehe ich ganz oft. Und eine der Fragen, die ich mir stelle, ist, hat der Weinbau vielleicht eine Chance, wenn sich mehr und mehr Betriebe in Erzeugergemeinschaften zusammenschließen? Also das heißt, dass halt viele Betriebe eine Marke groß machen.
Da gibt es sehr, sehr positive und ganz, ganz, ganz viele negative Beispiele dafür. Ich habe einen Freund am Kaiserstuhl. Mir fallen jetzt, oder ich sage besser die Namen nicht, bevor ich die falschen sage. Der ist im Kaiserstuhl in zwei verschiedenen Genossenschaften. Und die eine Genossenschaft macht 100 Hektar und hat gesagt, das ist genau die Menge, die wir vermarkten können. Super Marketingkonzept, tolle Etiketten, alles gut. Und kann irgendwie, ich glaube, 14.000 oder 15.000 Euro pro Hektar auszahlen, was richtig Spaß macht. Also das sind Preise, da lohnt sich Weinbau. Und dann hat er aber nur einen Teil seiner Fläche drin und die andere Teil seiner Fläche hat er in einer Genossenschaft, die für 30 Weine 40 verschiedene Etiketten hat, die alle überhaupt kein Konzept haben, wo jeder sich neu erfindet und da kriegt er irgendwie, ich glaube, Stand jetzt 5.000 Euro pro Hektar raus, wo du sagen musst, du musst aufhören. Vor allem, wie da die Parzellen sind und alles. Also es gibt sehr gut arbeitende Genossenschaften, die aber quasi stirbt und lebt auch wieder mit dem Personal. Leute da vorne sitzen haben, die ein Konzept haben, die sagen, wir
Gut,
machen
aber eine
die.
Erzeugergemeinschaft ist ja nicht zwingendermaßen eine Genossenschaft.
Ja, weil
Das
es ja
kann
ist
auch.
ähnlich, ist es ähnlich, ob das jetzt so oder so ist. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, eine Erzeugergemeinschaft und eine Genossenschaft ist, Winzer produzieren den Wein, wird an einem Ort verarbeitet und wir sagen, wir machen denen die Weinstilistik und vermarkten es. Wenn du das hinkriegst und sagen, wir machen eine ganz dünne Marke, machen ganz klar, die Produkte haben wir, die vermarkten wir, die Preisfindung haben wir, das zahlen wir aus, funktioniert super. Wir haben aber auch hier in Rheinhessen Riesenbeispiele von Genossenschaften, die im Endeffekt das Gleiche machen wie ich. Also im Endeffekt Wein produzieren für den Fassmarkt. Nur bei mir ist es im Herbst drei Leute im Keller, bei denen sind 30 Leute im Keller, die aber das ganze Jahr da sind, die einen riesen Wasserkopf haben. Jeder denkt mit und dann sind wir wieder in dem Bereich Öchselkönig. Und wenn man sagt, egal was für Qualität wir produzieren, wir brauchen riesige, hohe Öchsen und wer die höchste Öchsel hat, ist der beste Winzer. Und am Schluss haben wir dann einen Rosé-Landwein auf der Literflasche mit 14,5 Volumenprozent, den keiner trinken mag. Das ist ja diese Problematik von diesen ganzen Genossenschaften oder Erzeugergemeinschaften. Das heißt, ich glaube sehr dran, dass du sehr gute Genossenschaften oder Erzeugergemeinschaften haben kannst, die auch super funktionieren, aber es stirbt mit dem Personal und auch mit den klaren Regeln, die sich aufgeben. Wenn du hingehst und sagst, wir schließen uns zusammen und wir produzieren drei, vier Weine, die typisch für die Region sind, was es ja auch im Ausland, auch in Südtirol, sehr oft sehr erfolgreich gibt, ist das gut machbar. Also, aber es ist immer so, wenn du dann oben einen riesen Wasserkopf aufbaust, der die Kosten frisst und aber im Endeffekt überhaupt keinen Bezug hat. Also es gibt hier das gute Beispiel von einer Genossenschaft, die mittlerweile nicht mehr da ist, die teuerste und modernste Abfüllanlage Rheinhessens gekauft hat und dann gemerkt hat, okay, wir brauchen die aber eigentlich nur dreimal im Jahr, weil wir überhaupt nicht die Menge abfüllen. Und dann haben die dann die Genossen bei der Genossenschaftsversammlung gesagt, ja, wo ist denn das ganze Geld? Einmal haben die Abfüllanlage gekauft, kriegen aber den Wein nicht über die Flasche vermarktet und wir verkaufen sie doch wieder im Fass. Und das sind ja quasi immer die Sachen, so mehr das Personal ist und so mehr Leute entscheiden, so kritischer wird's. Aber ich glaube, im Kleinen oder auch wenn du ein vernünftiges Personal hast, ist das auf jeden Fall ein System, das funktionieren kann.
Naja, also für die, die es interessiert, hört euch den Podcast mit Christoph Kern an. Und Thomas, jetzt aber vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe zu danken.